Die Kulturpessimisten. Heute mit noch zu wenigen Unterzeichnern, dem Ende der Wikigeeks, Frauenbettfitter in Comics und in Afghanistan, einem blauen Licht und nächstes Mal hoffentlich auch mit eigenem Intro.
Die Kulturpessimisten. Heid mit noch zu wenig Unterzeichnern. Im Ende von The Wikigeeks. Weiber bei Twitter. In Comics und in Afghanistan. Im blauen Licht. Und das nächste Mal vielleicht auch mit einem eigenen Intro. Das war erzgebirgisch.
So, herzlich willkommen bei den Kulturpessimisten, Folge 6. Ich begrüße den Angbor. Hallo Angbor.
Morgen.
Ich begrüße den Big Macintosh.
Hallo.
Und ich bin der...
Ich bin ja doch echt die Ente. Ich wollte nicht die Ente sein.
Ja, ich wollte eigentlich die Ente.
Du bist... Ich bin Moderator, ich bestimme, wer hier wer ist. Das war jetzt so mein Ablaufplan. Ich bin die Maus.
Ich wollte Ente.
Okay, wir sollen die Ente. Ich kann das ja alles, das ist alles.
Ja. Und unser Showhost, der Christopher.
Genau.
So. Ja, wir haben auch einen Chat. Hallo Chat.
Hallo Chat. Ja. Wir sind nämlich heute zum allerersten Mal bei den Kulturpessimisten wirklich live.
Und in Farbe.
Das auch, ja.
Zwei Drittel können sich auch sehen, nur der Big Macintosh ist noch ein wenig schüchtern. Mhm. Ja. Alle Plushörer können uns auch den Videostream einschalten. Ja, wir haben Themen, die wir auch vorbereitet haben, also größtenteils. Wollen wir mal beginnen mit den Nachreichungen?
Ja, dann machen wir doch mal.
Ja, da geht es zum ersten Mal um die Zwischenbilanz der Rettung der Quasselstrippen. Ja, also in der letzten Folge, die Älteren erinnern sich, haben wir dazu aufgerufen, die Quasselstrippen zu unterstützen, dass sie ein neues Soundboard bekommen. Wir haben dazu eine kleine Aktion ins Leben gerufen, auf der Pledgebank, wo man sozusagen ein Versprechen abgeben kann, mindestens 10 Euro beizusteuern, wenn das 19 andere auch tun, so dass dann am Schluss 200 Euro zusammenkommen und den Quasselstrippen das neue Audio-Interface finanziert wurde. Ja, die Aktion läuft jetzt schon seit ein paar Tagen, seit 2 Wochen etwa. Und also bis jetzt, sagen wir so, es läuft schleppend. Es haben 3 Leute unterschrieben, die kann man hier gerne mal namentlich nennen, nämlich den Aristocats, der Herr Giesmann von dem Grundrauschen und Daniel Bialas. Ich glaube, der ist von der Pottunion. Die 3 haben schon unterschrieben, das ist sehr schön. Aber es fehlen noch 16 Leute. Die Aktion geht noch bis zum 26. Oktober, das ist ein Sonntag. Also heute in einer, nein, Sonntag in einer Woche.
Sicher?
Ja, weil am Donnerstag ist der 23. mein Geburtstag, deswegen weiß ich, dass der Sonntag nächste Woche ist.
Aber es geht doch bis zum 16., hast du gerade gesagt.
26. habe ich
gesagt. Ah, okay.
16. wäre gestern abgelaufen.
Nee, ich meine jetzt nächsten Monat, das hätte mich jetzt gewundert.
Nein, sollte schon, es geht diesen Oktober. Ja, also wenn in dieser Woche sich noch ein paar Leute finden würden, wäre das vielleicht ganz schön, auch wenn es nicht alles zusammenkomme, wäre doch ganz nett, wenn wir zumindest mal, sagen wir mal, über 10 Leute kommen, dass dann irgendwie 100 Euro zusammenkommen, dann kann man das ja so machen, dass es dann wenigstens etwas ist. Ja, das nur die Zwischenbilanz. Ja. 3 Leute sind auch toll, also besser als gar nichts, aber...
Mehr wäre natürlich besser, weil wegen mehr und so.
Ja, es geht ja nicht um uns, es geht um die Quasselstrippen, unser Elternpodcast sozusagen. Und...
Also nicht der Gottvater der deutschen Podcast-Szene, sondern der Ziehvater.
Genau, genau. Was genau da passiert ist, das habe ich in der letzten Folge erklärt, die kann man sich dann auch nochmal anhören. Aber sonst, ja, das war die Nachreichung. So, wenn der Big Macintosh fertig getippt hat, dann...
Ja, jetzt bin ich bereit.
Ja, dann darf er uns was über die Wikigeeks erzählen.
Ja, die Wikigeeks. Es ist soweit. Am morgigen Samstag, dem 18.10. für die Hörer, die das nachhören, obwohl es denen eh egal sein kann, weil das Datum dann schon vorbei ist, ist die letzte Folge der WikiGeeks.
Also ich weiß nicht, ob das Datum dann vorbei ist. Also ich werde das schon noch Samstagmorgen veröffentlichen. Aber ja.
Ja, aber für all die Leute, die es erst danach hören, ist es halt vorbei. Die können halt die 50. WikiGeeks nur noch in der Konserve hören. Aber falls ihr uns live hört oder zeitnah, könnt ihr es noch schaffen, ab 20 Uhr die fabulöse WikiGeeks 50, die Show, live zu hören. Wahrscheinlich mit dem Ralf Stockmann und dem Renke Brun und der Wortkomplex. Und vielleicht mit Gästen, das weiß man noch nicht so genau. Mal sehen.
Gibt es denn da von den WikiGeeks, also für die Leute wie mich zum Beispiel, der die jetzt zwar mehr oder weniger ein bisschen nebenher verfolgt, aber gibt es denn da Verlautbarungen, warum die jetzt Schluss machen? Haben die einfach keinen Bock mehr oder?
Ich glaube, das haben sie noch nicht gesagt. Sie haben bloß gesagt, ist jetzt Schluss und irgendwie berufliche Gründe. Und ich habe auf der Republika habe ich mal beim Renke ein bisschen nachgebohrt und der hat das so ein bisschen schwammisch formuliert und gesagt, naja, aus alten Vergehenden kann ja wieder was Neues entstehen. Also es kann schon als sein, da schon Projekte in der Pipeline.
Also so quasi so halt, wir machen nicht dasselbe weiter, weil fehlen halt Leute, sondern eventuell
vielleicht mit anderen
machen Leuten. Wir halt was Neues mit Blackjack und Noten.
Ich hatte ja schon die Idee, weil WikiGeeks ist weg und Notz4Work ist weg.
Das ist was mit Team passiert.
Mein ganz steiler Schluss ist, dass es vielleicht einen Podcast gibt, der mit Ralf und Tim ist. Dass auch aus der Richtung Meta-Ebene eine Ansage gab, dass bald was Neues kommen könnte.
Aber bei der Meta-Ebene ist ja jetzt bis auf ihr Apple-Zeug jetzt in letzter Zeit sowieso relativ wenig rausgefallen, oder? Oder verpasse und ich
Netzpolitik. Da Netzpolitik.
Ah ja, stimmt. Also ja, ich verpasse was.
Ja, und Tim macht ja auch noch für die Heinrich-Böll-Stiftung den Fokus-Europa-Podcast. Das ist ja im Grunde auch Metaebene.
Da ist aber auch relativ wenig passiert.
Ah, es kam eine neue Folge in letzter Zeit.
Ja.
Okay. Also es hat nicht so eine Schlagzeile wie der Resonator-Podcast, aber da passiert auch was.
Also Raumzeit meinst du jetzt?
Nein, Raumzeit ist ja auf Eis.
Leider.
Ja, dafür gab es halt das Resonator-Raumzeit-Special vom DLR.
Ja, das war sehr cool.
Also Resonator ist die neue Raumzeit.
Da habe ich mir erst gedacht, oh mein Gott, sie haben die Ströme gekreuzt.
Ja, wobei ich sagen muss, dass mir da vielleicht sogar der Resonator noch einen Zacken besser gefällt, weil der von den Themen her vielschichtiger ist. Ja, klar, ich meine, Raumfahrt ist sowieso schon extrem vielschichtig, aber weil halt hin und wieder eben wie zum Beispiel mit der Meeresforschungsgeschichte da hin und wieder mal Sachen kommen, die halt wieder mal so völlig andere Realitäten ansprechen und ankratzen, die du sonst so vielleicht gar nicht wahrnimmst und
das
dir vielleicht
cool.
gar nicht bewusst sind.
Und da wollte ich euch noch fragen zu dem Thema WikiGeeks. Wie sehr seid ihr da drin? Habt ihr die WikiGeeks gehört? Hat es euch gefallen, was sie da bisher gemacht haben? Gib doch mal ein Statement.
Also ich jetzt eher nö, weil Zeit eh schon zum Hören sehr, sehr begrenzt und ich mit meinen paar, nicht mal 20 Podcasts, ich teilweise schon überlastet bin, die wirklich wegzuhören, ohne dass sich halt wirklich ein extremer Backlog bildet. Und ja, also ich habe es jetzt selber als Podcast nicht wirklich wahrgenommen.
Ich schon, aber nicht so, dass ich jetzt gesagt, also ich habe die Kultur, nicht die Kulturpessimisten, die WikiGeeks erst relativ spät entdeckt, sagen wir so Folge 45, was aber schon heißt, dass es vor über anderthalb Jahren waren, weil sie ja ein halbes Jahr in Winterschlaf waren. Aber also ich fand ihn dann schon gut, aber ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh Gott, was soll ich jetzt hören? Also ich bin auch mit meinen 91 Podcasts überfordert. Aber 91 heißt, dass ich schon radikal aussortiert habe die letzten Tage.
Es gibt schon durchaus genug zu hören, aber das Ding ist halt, wenn du bei Netzthemen und sowas einen Podcast suchst, der extrem gut vorbereitet ist, ist das halt WikiGeeks, was du haben willst.
Ja, also sie hatten schon sehr spezielle Themen, die im Grunde so nur von Wir müssen reden angesprochen wurden, teilweise.
Und sie haben auch meistens einen interessanten Blickwinkel aufgemacht, weil irgendeiner von denen hat meistens irgendwie einen Blickwinkel gehabt, wo man noch nicht so um die Ecke gedacht hat bis dahin.
Ja, aber damals, als ich das dann noch aktiv gehört habe, war ich noch nicht so in diesem ganzen Systematik drin. Deswegen hat mich das nicht so interessiert vor anderthalb Jahren.
Also so mit Netzpolitik und
ja, so Diskussionen um Google und so, das ist ja jetzt alles anders geworden. Also da war ich auch nicht so aktiv auf Twitter.
Ja. Und Angbo?
Ja, wie gesagt, also bei mir haben eigentlich die WikiGeeks als Podcast jetzt nicht wirklich stattgefunden, weil einfach ich mit meiner kleinen Liste schon so viel zum oder ausreichend zum Hören habe, dass ich jetzt nicht gesagt habe, oh, ich brauche jetzt unbedingt noch einen Podcast über Netzpolitik, weil ich mich da halt auch selber mehr oder weniger für interessiere und mich da mehr oder weniger mit beschäftige, so was halt in meinem zeitlichen Rahmen irgendwo möglich ist.
Ja.
Und von daher war ich jetzt einfach nicht der Meinung, dass ich da jetzt unbedingt noch einen Podcast brauche, der mir das dann alles nochmal erklärt.
Ja. Aber wir reden jetzt hier gerade zu den WikiGeeks schlecht oder sagen, ah, so interessant sind die gar nicht.
Nee. Ich kann da ja eh nichts dazu sagen, weil sehr viel gehört davon habe ich ja nicht.
Ja, es klingt so ein wenig, als wären wir jetzt nicht interessiert an WikiGeeks. Natürlich sind wir das, sonst würden wir die nicht erwähnen. Aber ja, wir sind jetzt keine langjährigen Hörer, die seit der ersten Folge an den Empfangsgeräten ausharren.
Mhm. Was ich so großartig zum Beispiel an den WikiGeeks finde, ist die Rubrik, wie hieß das noch, der heiße SM-Scheiß. Vor allem, weil ich mich an keins der heißen SM-Scheiß-Dinger mehr wirklich erinnern kann, was sie jemals vorgestellt haben, außer vielleicht Twitter, wo sie mal drüber geredet haben.
Sie haben mal über Twitter geredet? Das muss aber schon länger her sein.
Also damals. Zumindest war es in ihrer, sie hatten mal so eine Sendung gemacht, die Top 30 der heißen SM-Scheiß-Dinger, die wir schon mal besprochen haben, und haben das halt von den bekanntesten zu den unbekanntesten nochmal durchgeredet, und da war halt Twitter mit dabei, deswegen denke ich mal, dass sie das irgendwann mal besprochen haben müssen.
Damals, als das Internet noch jung war.
Ins aktuelle Hören bin ich da auch relativ spät eingestiegen. Nämlich als der Easy das angekündigt hat, ja, der Holgi hat da für diesen einen Podcast ein Intro gesprochen. Da habe ich dann mal da reingehört.
Ja, ich meine, auf die Art und Weise kannst du dir halt irgendwie so Hörer von anderen Podcasts irgendwo schon gut rüberziehen durch so ein Feature, ne?
Ja, durch den Holgi bin ich ja auch durch den Realitätsabgleich erstmal überhaupt auf den Tobi aufmerksam geworden.
Das habe ich probiert, also so Einschlafen-Podcast eben dazu zu hören, wofür er gedacht ist, und irgendwo als er mehrere Folgen über Kant referiert hat, und da bin ich dann irgendwie wieder schnell ausgestiegen, weil davon habe ich irgendwie Kopfschmerzen und Albträume bekommen. Also ja, der Einschlafen-Podcast hat für mich zum Einschlafen wirklich absolut überhaupt nicht funktioniert.
Ja, es gibt ja da irgendwie zwei komplett unterschiedliche Modelle. Die einen brauchen zum Einschlafen langweilige Podcasts, die bloß ein bisschen Hintergrundrauschen sind, und die anderen brauchen irgendwie höher Aufreger-Themen, dass das Gehirn vom eigenen Gedanken wirklich abgelenkt wird und dann trotzdem so langsam in den Schlaf reingeht. Bei mir klappt interessanterweise beides. Ich kann sowohl beim Einschlafen-Podcast einschlafen, als auch beim zum Beispiel Kompott, der sich halt immer die aktuellen News hernimmt und über die Verfehlungen der Politik rantet, und da kann ich interessanterweise auch gut zu einschlafen.
Dann würde ich sagen, bin ich dann wahrscheinlich doch eher Typ 3, weil ich irgendwie dann schon noch so einen Zacken Input brauche. Also ganz rauschen nie, funktioniert bei mir eben nicht. Was bei mir halt funktioniert, ist halt eben solche Sachen wie Resonator, Raumzeit und so. Ich höre dann halt solche Folgen zwei, dreimal, einfach weil ich hier und da eben mal zu verschiedenen Stellen eingepennt bin, und höre ab da dann halt wieder, je nachdem, wie interessant. Ne? Und ja, gerade Raumzeit und so. Ich brauche halt dann, glaube ich, zum Einpennen schon irgendwas, was mich halt so von meinem normalen Regeltagesablauf und von meiner normalen Realität dann schon ein Stück weit ablenkt. Also wie zum Beispiel Raumfahrt oder Wissenschaft in verschiedenen Ausprägungen. Und aber jetzt nichts wie eben Kant, was halt irgendwie seltsam ist und was ich halt so in der Phase des Einpens überhaupt nicht fassen oder
ja.
oder
er hat dazu nicht kann. Nur Kant vorgelesen, er liest
ja auch, ja klar, also
Nils Holgersson hat er vorgelesen, jetzt liest er gerade Sherlock Holmes und das ist irgendwie angenehm.
Das Problem ist, ich studiere Philosophie und ich darf nicht darauf konditioniert werden, zu Kant einzuschlafen.
Oh, das wäre ja. bei dir ganz, ganz schlecht.
Also ich hab ein mehrstufiges Einschlafprogramm. Ich schaue erst ein paar Serien. Wenn ich zu müde bin, mein iPad senkrecht hochzuhalten, dann höre ich Podcasts, bis ich merke, dass ich kurz eingeschlafen bin und nicht mehr weiß, wo ich jetzt gerade im Podcast bin. Und dann mache ich aus und dann schlafe ich sofort ein. Also okay. ich bin da... Braucht etwas.
Das, was du mit dem iPad versucht hast, habe ich neulich auch mal probiert, was dann darin resultierte, dass ich mir das iPad vor den Wirsing geknallt habe. Was jetzt auch nicht unbedingt die schönste Art und Weise ist, aus dem Halbschlaf wieder aufzumachen.
Ich lege mich dann auf die Seite und mache das iPad dann so, stützt es so aufs Kopfkissen auf.
Ah, okay.
Oder lehnt es einfach irgendwie an die Wand, mein Bett steht an der Wand, da kann man es auch anlehnen, das ist ganz praktisch.
Wie ja, hast du das iPad vor den Wirsing geknallt? Hast du auf dem Rücken gelegen und es
über dich gehalten? Ich habe auf dem Rücken gelegen, hatte mein iPad so quasi vorne auf der Brust drauf und habe da halt noch irgendwelches Zeug geguckt. Das war noch gar nicht so spät, aber ich war halt irgendwie müde und bin dabei eingepennt und dann ist das iPad halt nach vorne Richtung meines Gesichts rumgeklappt. War unschön.
Ja, super.
Ja, ich hätte gerne auch so eine iPad-Halterung. Aber wenn dann eine richtige, so ein Schwanenhals.
Nee, ich habe das jetzt eigentlich ganz einfach. Ich habe da halt einfach so eine Hülle, wo ich das Ding reintue. Und die kann ich halt wo auch immer auf irgendeine glatte Oberfläche, wie zum Beispiel ein Bett oder sowas, halt das Ding einfach draufstellen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Warum ich das Ding in dem Moment halt gehalten habe, weiß ich bis heute nicht.
Ja, okay. Und zum Thema, da wir schon gerade beim Thema iPad sind. Apple hat gestern in Cupertino eingeladen zu seiner Keynote über iPads und iMacs. Stefan Minak in München, wie fandest du das?
Ich bin nicht in München, ich bin in Sachsen. Also das ist noch nicht mal im Ansatz München.
Schade.
Dort, wo ich sonst bin,
ist eigentlich auch nicht München.
Großraum München, ja. München-Regensburg. Ich habe halt die Keynote jetzt nicht wirklich mitbekommen. Nur so stückenhalber, weil ich dann zwischendrin halt dann doch auf Arbeit mal abgehauen bin und dann so dieses mit dem Feierabend und so versucht habe. Es gibt ein paar interessante Sachen, wie eben den 5K iMac, der halt schon, also das Display schaut so auf der ersten Mac-Daten her schon ziemlich sexy aus. Vielleicht die neuen iMacs noch, die teilweise ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurden, also wirklich so eine Minute. Ach übrigens, wir haben noch neue iMacs, aber die sind jetzt nicht so interessant. Quatsch, iMacs, ich meinte die Mac Minis.
Mac Mini haben wir gar nicht drüber geredet, oder?
So eine Minute halt, so in dem Nebensatz. So übrigens, wir haben auch Mac Minis, aber es lässt sich nicht tragen und es hat Aki 5K Display und was ich schade finde, weil die Dinge nämlich eigentlich relativ cool sind und relativ vielseitig einsetzbar. Ja, und ansonsten, ja gut, es gibt halt ein Update bei den beiden iPads mit Fingerscanner und du kannst jetzt mit einem Fingerabdruck bezahlen, yay. Was noch? Ein bisschen neue Prozessoren und Zeug, also.
Christopher, Apple setzt immer jetzt darauf, seine Produkte immer noch dünner und noch dünner zu machen. Wie findest du diesen Trend? Ist das zeitgemäß? Müssen sie das wirklich noch machen?
Ich sag mal so, es gibt ab der Planck-Länge wird schwierig mit der Dicke.
Ja. Und
also subatomare Ebenen müssen jetzt nicht sein. Aber was ich sehr lustig fand, ich habe mir das angeschaut, da haben sie diesen Bleistift wieder rausgeholt, was sie auch schon beim letzten iPad gebracht haben, wo das iPad hinter diesem Bleistift verschwindet. Ich habe gedacht, was sie jetzt machen, sie nehmen einen Laser und schneiden den Bleistift in eine Hälfte. Und dann zeigen sie, jetzt ist es noch dünner. Und was haben sie getan? Sie haben einen Laser genommen und den Bleistift in Hälfte geschnitten.
Ach so, ich dachte, sie haben dann angekündigt, wir bei Apple, wir haben jetzt dünnere Bleistifte, das heißt, unser iPad musste noch dünner werden.
Nein, sie haben wirklich so einen abstrakten Laser genommen und so ein Stück von diesem Bleistift einfach abgesäbelt, weil das iPad nicht halb so dünn ist, jetzt irgendwie nur irgendwie ist 28% dünner oder 18% dünner. Also 6,1 Millimeter ist es ja dick.
Mhm. Das ist ziemlich das, was auch das iPhone hat, ne?
Ja, also es sind zwei iPad Air 2 aufeinander gestapelt, sind dünner als das Original-iPad.
Oh krass, das ist schon eine Hausnummer.
Ja, und es ist auch wesentlich dünner als mein iPad 2, was ich jetzt habe. Also fast 2 Millimeter. mehr
zu Wobei ich, irgendwo habe ich schon aus dem Showroom gestern, hatte da jemand ein Bild gepostet. Ja, man kann zwei neue iPads aufeinander stapeln und sie sind trotzdem noch dünner als das erste iPad.
Ja.
First World Problems. Wobei ich sagen muss, mit dem ganz extrem dünnen habe ich so ein bisschen Problem, weil ich halt gerade bei so technischen Geräten halt schon irgendwie noch so ein bisschen was zum Anfassen und zum Anpacken.
Das haben sie aber beim iPhone 5 auch gesagt und dann haben sich auch alle dran gewöhnt.
Ja, ja klar, ich meine, dran gewöhnen tun sich die Fanboys sowieso, weil es kommt ja von Apple. Ne? Aber ja, so ein bisschen Haptik und also ich fand jetzt zum Beispiel das iPad Air, fand ich jetzt ehrlich so vom Anfassen her schon zu dünn und irgendwie zu leicht und irgendwie hat sich das nicht so. Gut, ich mag halt auch so das Alu-Rückteil bei den älteren iPads. Also ich habe ja noch einen Zweier und ja, weiß ich nicht. Hm.
Ich denke auch, irgendwann kann es ja eigentlich fast gar nicht mehr noch dünner werden, weil du kriegst halt dann auch irgendwann technische Probleme. Ich finde, es hätten lieber mal schon lange drauf setzen sollen, die Akkuzeit so möglichst länger wie möglich zu machen, als immer noch dünner zu werden. Weil
ist dir die zu kurz? Also gut, ja.
Ich finde, länger ist immer besser.
Ja, ja klar, ich meine, Akkuzeit ist halt immer zu prinzipiell immer zu kurz.
Haben sie die nicht verlängert?
Ja, das glaube ich bestimmt auch mit, weil die haben jetzt ja auch bei den neuen iPhones halt diese neuen Akkus drin, die ja auch ziemlich reißen müssen. Mhm. Also
ja, noch denke ich mal, können sie verdünnen. Noch gibt es bessere Akkutechnologien und jedes Jahr können sie ihre Technik an Chips ein bisschen kleiner bauen und von daher die Akkus wieder ein bisschen größer ziehen, aber
ich glaube,
wenn sie mal bei einer Dicke bleiben, könnten sie die Akkus halt echt größer ziehen und vielleicht mal statt einem Tag zwei oder vielleicht mal sogar drei ansteuern.
Also ich komme normalerweise mit einer normalen Ladung beim iPad, bei meinem iPad 2, was jetzt schon relativ betagt ist und dann schon einen angekratzten Akku hat, komme ich jetzt trotzdem meistens nur so zwei, drei Tage hin, ohne zu laden.
Okay.
Gut, wenn ich es natürlich dann wirklich extrem in Benutzung habe, das heißt, dass ich jetzt, was weiß ich, irgendwie einen halben Tag Filme gucke oder irgend sowas, ja logisch, dann ist das Ding natürlich schnell runter. Oder wenn ich das Ding, was ich jetzt seit dieser Woche mitmache, als Zusatzdisplay benutze, also über Air Screen 2 nennt sich das Ding, die App kostet irgendwie einen Zehner. Gibt es dann halt Treiber für Windows und Mac und dann hat man halt so quasi das kleine Ding dann noch als Display mit dranhängen. Ja, aber davon abgesehen jetzt, komme ich mit so einer Akkuladung eigentlich schon recht gut hin.
Ich glaube, das System von Apple ist, oder was sie sich bei den Akkus denken, ist, dass du es einen Tag lang benutzt oder einen Arbeitstag lang sogar nur. Und dann
in der Nacht an den Strom tust. Ja, das könnte sein. Auf alle Fälle habe ich bei meinem iPad Mini Retina habe ich so maximal einen Tag oder einen Tag und einen halben. Danach muss ich wieder laden.
Mhm. Ja. Ist bei mir mittlerweile beim iPad 2 ist es, mein iPad 2, der Akku ist jetzt vollkommen wahnsinnig geworden. Der zeigt erstmal zwei Stunden lang 100% an und dann geht er so runter bis auf 50 und dann geht das iPad aus.
Mhm. Okay.
Und also, es ist
nicht ganz, ganz schlimm.
Ja. Ganz aber schlimm. Ich werde bald ein iPad Air 2 und ein iPhone 6 in der Hand halten. Weil das iPhone 6 habe ich mir selber gekauft und das iPad Air 2 kauft sich wahrscheinlich meine Mutter.
Okay.
Die hat mich am Mittwoch angerufen, du, ich würde mir gerne ein neues iPad kaufen. Ich so, ja, warte noch ein bisschen. Jetzt kommen bald die neuen iPads raus, dann kannst du dir ein iPad kaufen. Also handfeste Erfahrung wird es in der nächsten oder übernächsten Folge geben.
Ja, ich denke mal, dass ich dann in absehbarer Zeit ja logischerweise dann schon durch Arbeit und so dann prinzipiell wahrscheinlich demnächst auch so ein neueres Gerät mal in der Hand gehabt haben werde. So rein von der Leistung her habe ich jetzt das Update auf iOS 8 schon massiv gemerkt. Irgendwie, es flutscht nicht mehr ganz so gut, das iPad 2. Ich weiß nicht, was du wahrscheinlich auch gemerkt haben, ne?
Ja, aber es hat schon auf iOS 7 nicht mehr so ganz geflutscht. Also
Wuppdizität
hat sich schon nach iOS 6 nicht so, extrem verschlechtert. Aber ich sag mal so, es ist wie beim Oldtimer, ich bin froh, dass es überhaupt noch geht.
Ja, ich habe halt so ein kleines Audio-Device für das Ding, was mich halt irgendwie, was ich erstmal prinzipiell natürlich sau cool finde, dass es sowas überhaupt gibt, wo ich halt meine Gitarre anklemmen kann und da halt über Gemma Pro da halt einfach verschiedene Gitarrenversteiger da simulieren kann und mir das Zeug anhören und da halt einfach damit üben kann, was halt ziemlich geil ist, wenn du halt irgendwie unterwegs bist, hast halt sowieso dein iPad dabei, dann packst du halt mal irgendwie so ein kleines Audio-Interface dazu, ein paar Kabel und eine Gitarre und dann geht's halt los. Das Blöde dabei ist halt, das Ding blockiert dir halt dann prinzipiell immer den Stromanschluss. Das heißt, dein Akku reißt halt wirklich massiv runter, weil da eben auch der Prozessor ordentlich gefordert wird. Es gibt mittlerweile andere Lösungen, die auch sehr, sehr gut auch mit dem Gemma Pro funktionieren. Und die haben sogar eigenen Stromanschluss, dass du praktisch, während du das Ding benutzt, sogar noch dein iPad laden kannst.
Also ich benutze mein iPad mittlerweile wie ein iPhone. Also ich habe da probiert, mit deiner Uni mitzuschreiben, aber ich habe alle Formen des elektronischen Notierens durchexerziert und bin zurück auf das Papier gegangen, weil die Technik dafür einfach noch nicht ausgereift ist für handschriftliche Notizen. Ja, und es gibt auch Studien, die belegen, dass Leute, die mit Laptop mitschreiben, weniger behalten im Kopf als Leute, die handschriftliche Notizen machen.
Okay, ich möchte schon mal einen Link für die Shownotes beisteuern, nämlich diese wunderbare Tablet- und Telefonhalterung von der Delanji.
Ja, die schauen wir
uns gerade mal an. Die wir gerade im Chat bekommen haben. Das ist eine einfache, aber interessante Lösung.
Ja. Das ist ein Bilderrahmen. Das ist
interessant.
Yep.
Ah.
Cool.
Ha. Selbst nee, ist die Frau. Ja, das ist zwar praktisch, aber ich hätte gern was Gelenkigeres.
Mit aber weniger Wand dahinter.
Ja, die Wand ist mir eigentlich egal.
So.
Ich habe hier auch einen riesigen Fernseher, wo ich nichts weiß, mit anzufangen. Also ich irgendwie, meine Wohnung ist so klein, ich brauche eigentlich nicht mehr als einen Bildschirm.
Was ich an der Apple-Strategie zumindest gut finde, ist, dass sie mit ihrer Linie einheitlich fahren. Sie hatten dann so eine Chart, wo sie alle ihre Geräte Kategorien so von der Seite hatten und das sah irgendwie lustig aus. Das waren halt, die Uhr ist ein dünner Kreis, daneben waren so dünne Linien und Striche für halt iPad, iPhone, ein dünner abgeknickter Strich fürs MacBook und das Einzige, was noch ein bisschen bauchig ist, ist halt der iMac.
Ja, aber da muss halt sein, weil da brauchst du halt eben entsprechend Platz halt für die Hardware, wobei, ich meine, Mac Mini haben sie dann halt rausgelassen, ne?
Mhm. Ja. Weil es gerade im Chat aufkam, das mache ich nicht wegen dem motorischen Gedächtnis, sondern, also die Studie zum einen belegt, dass wenn man mittippt auf dem Laptop, dann fasst man nicht mehr zusammen, sondern versucht, das Gesprochene gleich wortwörtlich mehr oder weniger mitzuschreiben. Und wenn du dir handschriftlich notierst, dann machst du gleich eine kleine Zusammenfassung im Kopf und übersetzt das automatisch, also gibst es in deinen eigenen Worten wieder. Okay. Und das hilft dir auch beim Lernen.
Machst du wörtliche Notizen auf beim Tippen?
Nein, aber es geht, also du gibst es mehr in deinen eigenen Worten wieder, wenn du schreibst, als wenn du tippst.
Okay.
Und du kannst ja auch Symbole Notizen machen, kleine Kreise und solche Sachen.
Die stimmt, du kannst halt schnell einfach mal was sketchen, einfach mal schnell.
Das geht zwar mittlerweile auf dem iPad, also die Technik hat sich da schon was getan, also gerade mit Handauflagenerkennung und es gibt ja auch Stifte, die einfach mit Bluetooth funktionieren, dass die Hand gar nicht mehr stört. Mhm. Aber es ist einfach noch nicht ausgereift. Also ich warte, der erste E-Ink-Display mit Touch. Also sagen wir so ein Kindle.
Ich find's befremdlich, mit der Fingerspitze zu schreiben.
Nein, dass du dann einen Stift benutzt.
Ach so,
also handschriftliche Notizen mit dem Finger ist eh völlig wahnwitzig.
Also ich muss sagen, ich habe jetzt irgendwie alles mal ausprobiert. Also ich habe irgendwie zu Meetings und solchen Geschichten halt versucht, irgendwie das iPad mitzunehmen, da drauf zu machen. Hält mich total auf. Ich habe versucht, mehr oder immer mal wieder hier mein Laptop halt mitzunehmen und da halt Notizen drauf zu machen, wo ich eben genau den Punkt, und mittlerweile bin ich dabei, ich habe so ein kleines schwarzes Buch mit leeren weißen Seiten und einen Kugelschreiber und der tut es halt auch und der, ich weiß nicht, ich bin halt immer noch den Tacken schneller, den Tacken näher am Gespräch. Ich kann eben, wie gesagt, schnell mal was zeichnen, ohne da irgendwie jetzt groß rumzoomen zu müssen und
Also ich habe ja für mich den Reporter-Notizblock von Moleskine entdeckt.
Der ist toll.
Der ist wirklich super. Gerade wenn man wie ein Reporter halt, was in welcher Situation ich ja häufiger mal bin, im Stehen schreiben muss oder sogar im Laufen, funktioniert das einfach super. Das Problem ist Linkshänder, also ich beschreibe immer die rechte Seite einer Blattseite und drehe das dann um, weil ich die linke Seite für die Handauflage brauche. Also musst du dir so vorstellen, dieser Reporter-Notizblock ist also hochkant. Und dann beschreibe ich erst die rechte Seite eines Papiers, drehe dann um und beschreibe die andere rechte Seite, dass dann die komplette Seite beschrieben ist, aber von zwei Seiten. Also eine Seite ist dann auf dem Kopf, dass ich auf der linken Seite immer meine Hand auflegen kann beim Schreiben.
Okay.
Weil Rechtshänder haben das Problem ja nicht oder weniger. Aber das funktioniert ganz gut. Ich bin ja der Einzige, der dann am Schluss meine Notizen lesen muss, was auch nicht immer ganz klappt.
Das kenne ich.
Ja.
Auch als Rechtshänder.
Und ich hab hier stapelweise Moleskine. Ich habe ein A4-Notizbuch, eine Kladde. Und dann für die Uni benutze ich meistens ein A5-Notizbuch. Wo ich dann die einzelnen Seiten beschreibe, nummeriere und dann am Schluss einscanne.
Wobei ich sagen muss, dass ja Moleskine dann auch schon wieder so die Richtung ist, ist halt das Haptische, ne? Moleskine fasst sich halt immer auch Moleskine richtig gut an.
Moleskine ist Luxus.
Ich habe so ein Ding, wenn ich rausgehe fotografieren, habe ich halt so ein kleines, ich weiß noch, was ist das? So, du siehst das ja jetzt bei mir. Was ist das?
A6.
Das kleine?
Das A6.
Das A6 habe ich halt bei mir in der Fototasche halt einfach drin liegen. Wenn ich jetzt wirklich mal in die Verlegenheit komme, draußen unterwegs zu sein, fotografiere Menschen und sage, hey, passt mal auf, Entschuldigung, ich habe euch gerade fotografiert und so, was man dann halt auch beachten muss. Und jedenfalls, entweder schreibe ich mir dann halt irgendwie Adressen, E-Mail-Adressen oder irgendwas, um den Leuten zumindest die Fotos zu zeigen, beziehungsweise auch zu geben, wenn ich die halt so gut empfinde, dass ich die auch veröffentlichen würde oder wollte und frage dann halt nach und das kommt dann halt ins Moleskine rein.
Apple hat gestern in seiner Keynote ja nicht bloß Hardware vorgestellt, sie haben auch noch mal ein bisschen auf die Software eingegangen. Und da wäre meine Frage an unseren Software-Spezialisten Angbo.
Ach so, ich dachte, du meinst Christopher.
Wie schätzt du das ein? Wie findest du Swift und Metal? Weil du hast ja so ein bisschen damit zu tun.
Schon, von Berufs wegen. Mit Metal jetzt momentan noch nicht, weil wir halt zwischendrin noch mal so quasi einen Software-Layer haben, den wir halt benutzen zum Apps entwickeln. Ist ja halt in dem Fall Unity. Okay. Und Swift ist halt, sag ich mal, für unsere Anwendungsfälle jetzt, ja, benutzen wir halt nicht weiter, weil, sagen wir, unsere Programmierer, die machen halt das Objective-C und das ist halt in sehr, sehr vielen Belangen her Hardware näher und da fängst du halt nicht nochmal an, da irgendwo eine Metasprache zwischen rein zu basteln, auch wenn sie einfacher zu lernen ist. Aber die Jungs können halt irgendwo schon alle C, C++, C-Sharp und weiß der Teufel nicht noch was alles. Und überhaupt irgendwelche C-Derivate. Und da schiebst du jetzt nicht noch mal aktiv extra eine Sprache ein. Wo Swift halt cool ist, ist halt wirklich für Leute, die gerade anfangen. Und die sowieso erstmal die komplette Grundlogik in der Programmierung und unter dem, was sie da halt auf den Gerät machen, verstehen müssen. Und ja. Ja, Metal halt von den ganzen Sachen, die sie jetzt versprechen. Also es gibt wohl schon ein paar größere Entwickler, EA Games zum Beispiel, die jetzt irgendwie in Assassin's Creed auf iOS-Geräten bringen. Die benutzen das wohl. Das muss wohl wirklich von der Performance her massive Vorteile gegenüber OpenGL ES bringen. Ja, ist cool. Schauen wir uns an, sobald wir es da irgendwie bei uns in der Pipeline drin haben. Ich hoffe mal, das wird irgendwann dann so nächstes Jahr sein. Und ja.
Und dann hatten sie noch zwei Third-Party-Firmen oben, wo sie gesagt haben, was noch aufs iPad kommt und da ist eins davon Pixelmator. Kennt ihr das? Findet ihr das gut?
Ich habe Pixelmator, glaube ich, sogar bei mir auf dem Rechner, auf meinem Mac drauf, weil ich irgendwo mal was Kleines, Schnelles gebraucht hatte, wo ich halt jetzt gerade nicht unbedingt Photoshop zur Hand hatte und habe dann halt Pixelmator genommen. Das andere kannte ich jetzt bis jetzt noch nicht. Ja, cool, dass es aufs iPad kommt, aber so richtig produktiv arbeiten möchte ich damit ehrlich gesagt nicht. Das ist was, wenn du mal schnell irgendwas nebenher machen willst, aber zum richtig arbeiten, glaube ich, nee.
Also ist das wahrscheinlich eher was zwischen der Apple-eigenen Fotosoftware und Photoshop, aber mehr Richtung Apple-eigene Software.
Es ist mehr so clicky-bunty-Scheiße halt. Ja. Also das ist halt, du hast halt vorgefertigtes Zeug irgendwie, was ich gesehen hatte, irgendwie so diese vorgefertigten Farbprofile. Also Farbtönungsprofile und mit Vignetten und Zeug, halt denselben Scheiß, den du im Endeffekt in Instagram oder andere Software machst, halt bloß in größer. Also dass das Zeug halt mit größeren Bildern umgeht. Es waren ein paar coole Features dabei. Gut, ich brauche die jetzt nicht unbedingt auf einem iPad, weil ich habe einen 13 Zoll MacBook. Von daher, das mache ich halt auf und habe dann halt Photoshop. Also ich brauche es jetzt prinzipiell nicht.
So, okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt in unserer Liste. Clemens, du wolltest über die Telekom ranten. Das war jetzt bloß so ein kleiner Hinweis, dass wir ja kein Tech-Podcast sind und sich da andere Podcasts dann besser um die Themen kümmern können. Ja, das war bloß so ein kleiner Abriss und falls ihr das genauer haben wollt, gibt's da genug Anlaufstellen. Siehe Fanboys, siehe Freakshow, siehe Geekweek, was auch immer. Und deswegen gebe ich jetzt mal den Ball zurück an unseren Moderator Christopher. Zurück ins Studio.
Du hast hier so ein bisschen die Moderation gekabelt. Ich habe gedacht, du willst jetzt doch moderieren, aber na gut. Wenn du das nicht durchhalten willst, dann geht's weiter. Es geht um einen anderen Podcast, der 100 Jahre Bestehung gefeiert hat.
Es gibt noch andere?
Ja, Angor, es gibt noch andere. Wir sind nicht der einzige Podcast.
Echt? Ich dachte, das wäre unsere Idee gewesen, verdammt.
Ja. Mhm. Patent ist angemeldet, aber ich glaube, es kommt nicht durch. Patent pending, genau. Ja, der Sunday Morning, ein kleiner Geheimtipp unter unseren Podcast-Hörern, hat 100. Folge gefeiert. Und wir haben einen Experten für den Sunday Morning hier, nämlich den Angor. Angor, was ist denn ein Sunday Morning?
Also ein Sunday Morning ist natürlich jetzt prinzipiell erstmal ein Sonntagmorgen. Das ist so quasi, ihr kennt das oder der eine oder andere wird es von euch kennen. Das ist so der Tag nach Samstag, also das ist, wo man mit einem dicken Schädel aufwacht, weil man war halt so abends samstags dann noch so bis 23:30 in der Dorfdisco und hat dann eben mal so ein Bier oder auch zwei getrunken. Sunday Morning Cast ist halt ein Podcast, wo ich auch mitmache, was ich jetzt seltsam finde, das eben in einem anderen Podcast jetzt nochmal als Meta-Diskussion aufzureißen, aber gut.
Meta.
Jedenfalls, also im Regelfall ist es eigentlich so, dass jetzt momentan in der aktuellen Besetzung sich Spotto, Two Cats und ich halt über ich will jetzt nicht unbedingt sagen, aktuelles Geschehen unterhalten, weil wir suchen uns dann schon relativ gezielt jetzt irgendwelche kuriosen Meldungen, irgendwelches Zeug, über das man entweder halt schimpfen, sich wundern oder halt einfach ablachen kann. Ich bin, glaube ich, seit Episode irgendwas um die 40 dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Was jetzt auch schon wieder ein ganz, ganz schönes Stück ist eigentlich. Und ja, ursprünglich war das eigentlich mal ein Projekt von dem Fracker. Der eine oder andere Hörer wird den sicher auch kennen. Es war früher mal anders strukturiert gewesen, habe ich mir sagen lassen. Das heißt, dass eben schon teilweise mehr monothematische Sendungen waren. Teilweise noch mit der Frau Grünkarriert zum Beispiel. Mittlerweile ist es halt mehr so in diese Richtung so kuriose Presseschau gegangen, was ich eigentlich auch relativ interessant finde. Und jetzt halt letzten Sonntag haben wir halt unsere 100. Folge gemacht, was eine sehr, sehr schöne Sendung war. Anfang des Jahres hatten wir das schon mal gemacht, dass wir eben im Podcast Rollenspiel gemacht haben. Mit Jürgen, der das Light-Rollenspielsystem erfunden hat und dazu halt verschiedene Storylines mit Space-Piraten und Pulp, was so mehr Richtung 1940er Jahre mit Nazis und Abenteurer, so wie man das halt so ein bisschen vom Indiana Jones kennt.
Kannst du mir das Konzept hinter Hörer der Woche mal noch erklären? Weil irgendwann letztes Jahr zu der Zeit, um die Zeit rum, ein bisschen höher, vielleicht war ich mal der Superhörer der Woche.
Ich glaube, du bist auch der letzte und bis jetzt fast einzige Super-Duper-Hörer der Woche gewesen. Da gab es dieses Konzept, wir verbasteln in jeder Sendung irgendwo eine Fake-Meldung. Ja. Und die Hörer können sich dann melden und diese halt die Banken als eben Fake-Meldung. Und da warst du, glaube ich, der letzte gewesen.
Ja, aber die waren der Sendung auch relativ offensichtlich, hatte ich so das Gefühl, das konnte gar nicht stimmen.
Ja, wir haben halt teilweise schon relativ kruden Scheiß verbastelt gehabt, aber es hat halt niemand gefunden. Mhm. Was ich halt in dem ganzen Konzept von, wir machen halt seltsame Nachrichtenmeldungen oder irgendwelche nicht Umfragen, aber Tests, also welche Partei wählst du oder so ein Zeug da. Es ist aber teilweise halt einfach zu wenig aufgefallen.
Ja, aber es gab schon manchmal ein paar Hinweise. Also wenn es sehr nach einer popkulturellen Referenz klang, war es meistens eine ausgedachte Geschichte mit popkultureller Referenz, zum Beispiel Anhalter oder irgend sowas.
Oder Doctor Who, was wir auch hatten, mit den, glaube ich, reinen Kindern oder so. Ja, wie gesagt, die Meldungen, die wir halt teilweise abhandeln, sind teilweise so seltsam. Also ich hatte hin und wieder bei dem Superduper-Hörer der Woche, den habe ich auch noch mitbekommen, auch als Sendender. Und ich habe teilweise echt mein Mikrofon stumm schalten müssen, weil es halt sonst aufgefallen wäre, dass ich gelacht habe.
Weil du ja sonst ein Kind von Traurigkeit bist.
Ja, total. Ich lache auch sehr, sehr selten. Also ich denke, das wird den Hörern auch schon aufgefallen sein, dass ich eigentlich normalerweise ein sehr, sehr ernster Mensch bin. Aber wie gesagt, also die letzte Sendung hat halt wieder echt saumäßig Spaß gemacht. Also das ist gerade dieses Space Pirates Rollenspiel Dingsy von Jürgen da, war halt wieder cool. Wir hatten die Alex noch dabei, die F1 Alex, die wir ja sowieso eigentlich in jedem von unseren Podcasts placken sollten, weil die ist cool. Alex rockt und der Fracker war wieder mal mit dabei, der jetzt momentan so ein bisschen eine kleine Auszeit nimmt, was ja auch prinzipiell so ein Grund dafür gewesen ist, das Team generell zu verstärken, weil eine ganze Weile lang haben das ja nur Fracker und Elspoto zusammen gemacht. Und irgendwie ist es dann halt schon ein hartes Boot, halt echt jeden Sonntag Zeit zu haben und dass dann immer jemand da ist und dass dann halt diese Sendung stattfinden muss. Und hin und wieder trinkst halt abends dann am Samstag doch mal das eine oder andere Bier und hast dann nicht mehr so richtig den Bock drauf, da sonntags dann dich um 11, also muss ja ein Stück zeitiger sein, weil du machst dann noch ein bisschen Vorbereitung und bla und blub. Und hast halt nicht immer Bock drauf, dich dann eben aus dem Bett zu schälen und vielleicht willst du auch mal irgendwo hinfahren, dann muss die Sendung ausfallen, das ist alles. Die Hörer sind dann so unglaublich unglücklich drüber, dass dann die Sendung ausfällt, weil sehr, sehr viele hören das eben auch live und hören das eben am Sonntagmorgen. Und ja, genau. Es macht mir unglaublich viel Spaß, mit den anderen zwei beziehungsweise drei Leuten zusammen zu casten und Fracker fehlt ab und zu mal ein bisschen, aber ich denke, wir drei Verbleibenden, die das jetzt machen, machen das auch ganz lustig. Ja. Hoffe ich.
Ja, also ich schaffe es nie, den Sunday Morning zu hören, ganz selten, weil irgendwie sonntags um 11 entweder schlafe ich oder ich arbeite.
Ja, das Ding ist halt,
das ist nicht meine Comfort-Time.
Die Sendezeit ist halt jetzt nicht unbedingt zielgruppenorientiert.
Mhm. Naja, also es gibt da eher weniger Leute, die sonntags morgens um 11 arbeiten müssen, aber ich habe es geschafft, letzte Woche teilweise reinzuhören.
Ja.
Ich finde es schon gut, aber es ist halt, wie der Herr Martinsen sagt, das ist mal so ein Podcast, wo man zwischendurch mal irgendwie Wäsche wäscht oder man sich's Essen macht. Also es ist kein Podcast, wo man kontinuierlich durchhört, sondern so ein, so ein bisschen der Dudelfunk unter dem Podcast, ohne das jetzt abwertend zu meinen.
Ja, im Gegensatz zum Beispiel den Quasselstrippen, denn da hört man schon komplett durch.
Genau.
Ja, aber also. Und wenn es samstags schon die Quasselstrippen gibt, wo man um 10 aufstehen muss und sich auch aus dem Bett quälen will, dann bleibt man halt sonntags meistens etwas länger liegen.
Ja, das Ding ist halt, ich meine, irgendwann musst du ja deine Wäsche waschen und wenn es dann noch einen Podcast dazu gibt, hey!
Ja, aber zum Wäschewaschen muss ich das Haus verlassen.
Oh, okay.
Weil die Waschmaschine ist über den Hof.
Dafür gibt's ja einen mobilen Livestream, ne? Also, das ist eine schlechte Ausrede.
Im Keller.
Ja.
Ja, naja.
Infrastrukturelles Problem. Ich meine, wir können uns nicht mit
über infrastrukturelle Probleme und auch mit der F1 Alex lasse ich mich dann doch später im Podcast aus. Ich habe noch einen kleinen Rand vorbereitet. Ja. Folgenempfehlungen. Wie in jeder Sendung, in der wir Folgenempfehlungen machen, gibt es dann jetzt auch hier Folgenempfehlungen. Also wenn wir keine machen, dann gibt es keine Folgenempfehlungen. Aber es sind zwei gute Podcasts aufgeschlagen, mit so ein bisschen Indie, so junge, aufstrebende Podcaster wurden da interviewt oder haben Podcasts gemacht und die wollen wir jetzt einfach mal featuren.
Ja.
Das erste ist das Sendungsbewusstsein mit dem, wie spricht man denn aus? Team?
Pritlove.
Pritlove, ja genau. Das ist so ein junger Podcaster, der so mal so ein bisschen sich ein Mikro geschnappt hat und Podcast macht. Und der wurde vom Mirko interviewt. Der Mirko, der macht das Sendungsbewusstsein und der interviewt andere Podcaster. Er hat auch eine sehr schöne...
Den Namen Team Pritlove habe ich irgendwo schon mal gehört.
Ja, genau. Der macht so ein bisschen in seiner Freizeit so Podcasts.
So ein bisschen Apple Tech Podcasts und die Netzpolitik und CRE, aber da ist er schon
jetzt relativ schrampig dabei. Jetzt macht es doch nicht kaputt.
Ja. also Tim Pritlove, Podcast Papst in der Metaebene, wie er auch genannt wird von seinen Freunden. Wurde im Sendungsbewusstsein interviewt und wenn man mal so das nächste, was an eine offizielle Tim Pritlove Biografie rankommt, hören will, dann hört man sich das an, denn der Mirko hat da wirklich alles aus ihm rausgeholt. Also es geht um Discordianismus, über das Nichtstudium von Tim, so ein bisschen wie das alles angefangen hat mit der Metaebene, die Gesellschaft da, was ein älterer Podcast von ihm ist. Und ja, es sind schöne 2,5 Stunden. Und dann weiß man auch, wer dieser Tim Pritlove ist, den man als kleines Bildchen über Bett hängen hat.
Christopher, du weißt, alle, Plato sagt, alle Griechen lügen.
Was ist damit?
Ja, hat ja, Plato halt wenn, gesagt. Ich meine, klingt
wenn
halt.
Wenn man gut, davon oder? Ausgeht, dass alle Griechen lügen, dann
ja, ich weiß, wo Plato ist Plato ein Grieche. Auch ein
Grieche
ja,
und ja. Man bleibt in einer merkwürdigen Schleife stecken.
Ja. Ich sag mal so, ich glaube, wenn man dem Tim so eine Weile Richtung dem Zeug folgt, was er so als Podcast veröffentlicht, gerade auch dem Lautsprecher zum Beispiel und solchen Geschichten, ja, glaube ich, weiß man schon, wo der herkommt, was er alles schon gemacht hat und ja, gut, wen es interessiert.
Ich aber muss es nicht zusammenstückeln, also es ist so kompakt, in ja, einen Podcast verpackt.
Es ist so der Instant Pritlove.
Genau.
Ja. Ich habe auch noch eine kleine Empfehlung, relativ ungeplant, liegt aber einfach daran, dass ich die Episode jetzt halt gestern und heute so beim auf Arbeit und von Arbeit laufen gehört habe. Die Mikrodilettanten sind zurück. Yay!
Mikrodilettanten in the house.
Ja, es ist schön, wie ihr diese 2 Intros gerade gleichzeitig in euren Köpfen abspielt. Ich muss echt sagen, die haben jetzt schon eine Weile lang nichts gemacht, außer der langen Nacht der Mikrodilettanten. Die es immer noch nicht zum Download gibt. Die wurde aber mal wieder angekündigt. Ich muss aber echt sagen, die Auszeit hat den Jungs echt gut getan. Also ich habe mir so häufig beim durch die Stadt laufen das laut Lachen verkneifen müssen, weil es halt echt wieder mal so geil gewesen ist. Vielleicht lag es auch dran, weil ich es halt eine ganze Weile nicht mehr so gehört habe. Aber es war schön. Also die aktuelle Folge Mikrodilettanten ist wieder echt geil.
Die habe ich live gehört sogar. Meine erste Live-Mikrodilettanten mit Pre und Post und Kram.
Ah, ich habe die Pre ist ja bei den Aufnahmen auch dabei. Ich bin leider nicht, ich war wegen irgendwas verhindert gewesen. Jedenfalls habe ich die nicht live hören können, was ich sonst früher TM häufiger gemacht habe, dass ich die eben live gehört habe. Aber und dann hin und wieder auch mal den Chat betreut habe mit irgendwelchem Scheiß. Ich glaube, da sind wir uns so richtig in irgendwelchen Chats das erste Mal über den Weg gelaufen bei den Dilettanten.
Nö, also ich, meine, bei mir war es ja die erste Live-Sendung. Ich bin eher bei den Quasselstrippen immer aufgeschlagen und dann halt beim Fußball und, ja, aber bei den Quasselstrippen hörst du ja eigentlich nicht so oft, oder? Aber irgendwo habe ich dich trotzdem schon in ab und zu ein paar Chats gesehen.
Ja, ja, so NSFW und eben Mikrodilettanten und so und noch verschiedene anderen Sachen. Und da ist mir, glaube ich, dann das erste Mal so dein Nick geläufig gewesen. Also weniger noch von Twitter oder so ein Zeug.
Ja.
Ja, also ja, Mikrodilettanten. Ja, wenn du sagst, die aktuelle Folge war gut, dann höre ich da mal rein. Was ja auch der Sinn der Folgenempfehlung ist.
Ja, genau.
Und
sollte ja noch eine Folge WikiGeeks geben.
Big Macintosh, du hast auch noch eine Folgenempfehlung mitgebracht.
Die habe ich nicht mitgebracht, die hast du mitgebracht.
Aber du wolltest die machen, weil du sie auch gehört hast.
Nein, ich wollte die nicht machen.
Doch.
Ich finde, Frint hört eh jeder und da muss man eigentlich nicht nochmal extra drüber reden.
Dann nicht. Okay, nächstes Thema.
Also letzte, also nochmal kurz um das vielleicht, letzte nee. Frintheit mit Frau Turbo und Holgi und fertig.
Genau. Toll. Sehr schön, hat ein interessantes Thema, aber Big Macintosh will nicht drüber reden. Okay, dann lassen wir das. Nächstes Thema. Bücher und Comics. Da haben wir heute zwei Frauen. Die eine Frau ist echt, die andere nicht.
Die andere ist fiktional.
Genau. Reden wir erst über die echte Frau. Die Frau Anne Wieczorek, auch bekannt als Martha Deer, unter Twitter hat ein Buch geschrieben über Aufschrei oder warum ein Aufschrei nicht reicht, so heißt es offiziell. Und ich habe gelesen oder mir auf jeden Fall vorgenommen, es zu lesen. Ich habe es am Montag gekauft und bin jetzt so, sagen wir mal, ein Viertel durch. Weil ich es einfach nicht zeitlich geschafft habe, das Buch fertig zu lesen. Aber ich finde, ich habe da jetzt schon einen ganz guten Überblick bekommen, was sie da schreibt. Also man kann sich das Buch so vorstellen, dass es eine Beginner, also eine Anfängeranleitung für Leute, die Feministen werden wollen oder so mal ein bisschen Einstieg in den Feminismus bekommen wollen. Also wenn man sagt, ha, Feminismus auf Twitter, klingt ja ganz spannend, was ist denn das eigentlich? Dann sollte man dieses Buch lesen, weil dort schlüsselt sie alle, sagen wir mal, Fronten, wenn man das jetzt so martialisch sagen kann, Fronten des Feminismus auf. Also sie beginnt erstmal so ein bisschen mit einem generellen Einstieg und dann im zweiten Kapitel geht sie dann in medias res und redet über Frauenquote. Das dritte Kapitel dreht sich über die Pille danach oder warum die rezeptfrei werden sollte. Vierte Kapitel geht dann über gegenderte Produkte bei Kindern, also so, dass es immer Prinzessinnen sind bei Mädchen und Piraten bei Jungs. Und ja, das ist eigentlich, ja, also wenn man so sich so etwas mehr auf Twitter rumtreibt, dann kennt man das eigentlich schon. Aber wenn man so jetzt mal wissen will, wie der deutsche Feminismus aufgebaut ist, also mit welchen Problemen er kämpft, dann ist das schon sehr gut. Für unsere Männerrunde, ja?
Also will ich mal kurz einwerfen, weil wir hatten ja neulich schon mal das Thema Feminismus prinzipiell in der Sendung mit Frau Grünkariert ein bisschen angeschnitten und angesprochen gehabt. Und da gab es ja auch noch die eine oder andere Entwicklung. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin echt entsetzt, wie argumentatorisch kaputt teilweise diese sogenannte Netzgemeinde ist. Also jetzt gerade eben wieder mit Anita Sarkeesian, die jetzt wirklich von der, die eine wirklich einen Vortrag abgesagt hat, aus dem Grund, weil da eben irgendwelche Vollhongs und Vollidioten da Amokläufe beziehungsweise irgendwie so Massenschießereien und so ein Bullshit angekündigt haben. Die Frau hat Kritik an Computerspielen geübt. Get over it. Also, ich meine, also ich bin da echt teilweise richtig fassungslos, wie engstirnig und begrenzt Menschen sein können, die sich eigentlich immer so ein bisschen den Anstrich von gebildet und geben wollen. Ja, weil Computerspiele sind ja Kultur und so. Ja, klar, Computerspiele sind Kultur, aber über Kultur muss man halt reden und diskutieren. Und ja.
Also auf Gamergate geht es jetzt gar nicht ein, weil das dafür noch das noch zu neu ist für das Buch. Mhm. Aber ich habe hier gerade mal die Kapitelübersicht vor mir. Und im ersten Teil spricht sie halt über, sagen wir mal, was ich gesagt habe, Retrosexismus, Schönheitsideale, also dass Frauen immer gesagt werden, du musst schlanker, größer, schöner werden und Männer sind eigentlich so cool, wie sie sind. Sie brauchen nur noch dieses Bier. Sexualisierte Gewalt, also diese Debatte, dass zum Beispiel in Kalifornien jetzt ein neues Gesetz rauskam, dass Vergewaltigung schon dort einsetzt, wo die Frau nicht eindrücklich ihr Einverständnis für den Sex gegeben hat, was eigentlich klar ist. Also, dass man überhaupt auf die Idee kommt, wenn die Frau nicht damit einverstanden war, dass das dann auf irgendeine Weise keine Vergewaltigung sein kann, das ist schon.
Weil sie hat ja nicht nie gesagt, ne?
Genau, genau.
Wobei ich finde, der erste Punkt ist schon interessant, weil ich meine, gerade in diesen Geschlechterrollen, wir kriegen ja von der Werbung auch alle suggeriert, wir müssen irgendwie mindestens 1,80 Meter groß sein, wir müssen muskulös, also als Männer jetzt, ne, müssen muskulös sein, müssen irgendwie mit einem 3-Tage-Bord, weiß ich nicht, Krokodile im Nil zu Boden ringen, also ich, ja, das ist halt genau so ein blödsinniges Bild, wie jetzt die Hausfrau, die im pinken Kleidchen am Herd steht und auf den Mann wartet, damit sie ihm das Essen irgendwie hinstellen kann. Das ja, ist alles solcher Bullshit.
Das Problem ist halt, bei Männern wird halt gesagt, die sind stark und schön und müssen sich nicht mehr...
Nee, die müssen stark und schön sein.
Ja, nein, in der Werbung wird suggeriert, sie sind stark und schön.
Okay.
Also es wird ja zum Beispiel bei jetzt ganz klassisch Bierwerbung, Rasiererwerbung, sind die Männer ja schon perfekt. Sie brauchen nur noch dieses Item, um auch die Ladies abzukriegen.
Genau, und also du brauchst halt den Rasierer
bei der bei Werbung für an Frauen gerichtet, sind die Frauen unperfekt und müssen sich erst perfektionieren. Und das ist halt der Unterschied, warum Werbung an Männer gerichtet schon, sagen wir mal, jetzt nicht so schlimm ist, wie die an Frauen gerichtet wird. Aber ich habe das letzte Kapitel ist gerade für unsere hier Männerrunde sehr interessant. Das heißt, mitmachen für Männer. Was es heißt, ein guter Verbündeter zu sein.
Kann ich noch kurz zwei Empfehlungen reinschmeißen? Also die eine Empfehlung ist ein bisschen thematisch zu dem Gamergate zum Beispiel, aber es passt eher, es macht eine größere Metaebene auf. Es geht um Kommentartrolle und so weiter. Die Alternativlosfolge mit Linus habe ich jetzt aktuell vor kurzem erst gehört und die finde ich echt gut. Die beschreibt das echt gut, wie sowas zustande kommt und warum da so viel Hass draußen ist. Und das ist echt gut zu hören. Und die andere Podcast-Folge ist das CAE über Feminismus. Da hatte ich erst gedacht, das ist auch mit Anne, aber das ist ja mit, warte, wie heißt sie? Mit Katrin Rönicke.
Ich finde teilweise, das nimmt eben auch, was den Anstrich Feminismus teilweise bekommt, ist halt teilweise auch völliger Humbug und völlige irgendwie Meta-Esoterik, dass es zum Beispiel in Kalifornien jetzt irgendwie ein paar Leute gibt, ein paar Frauen gibt, ein paar Menschen gibt, die höhere Steuern für Männer haben wollen. Und das halt mit dem Anstrich Feminismus verbinden. Das ist halt kein Feminismus. Feminismus ist halt eine Gleichberechtigung und nicht eine absichtliche Benachteiligung eines Geschlechts. Und das,
da muss ich aber jetzt kurz mal einschreiten. Weil das ist genau das Problem, was Feminismus hat. Nämlich, dass dem Feminismus wird vorgeworfen, dass sie ja Frauen bevorteilen wollen und die Männer jetzt mal überspitzt gesagt in den 12. Kreis der Hölle werfen wollen.
Ja, genau.
Und das ist das Problem, also was du beschrieben hast, das kann man auch runterbrechen. Es gab bei einem Gender Pay Gap Tag, also ein Tag, der darauf hinweisen soll, dass Frauen für jeden Euro, den Männer verdienen, nur 85 Cent verdienen. Und da wurde quasi eine Gleichberechtigung bei dem Muffinverkauf eingeführt, dass Frauen nur 85 Cent zahlen müssen und Männer 1 Euro.
Und das wurde dann natürlich Idioten geben, die das Foto gemacht haben und haben gesagt, hey, aber Männer müssen ja viel, viel mehr bezahlen.
Genau.
Ist ja keine Gleichberechtigung. Ja, klar,
ist Bullshit. Ich kenne diese Aktion nicht, dass vielleicht in Kalifornien Männer mehr Steuern zahlen sollten. Vielleicht hat das ja irgendwelche Gründe, dass Männer mehr, sagen wir mal, Verkehrsunfälle verursachen und deswegen mehr Steuern im Straßenverkehr abgeben sollten. Das hat bestimmt Begründung. Und jetzt sich dahinzustellen und sagen, ja, diese Feministinnen, die wollen ja nur die Frauen übervorteilen, das stimmt
nicht. Nee, ich bezeichne das prinzipiell erstmal nicht als Feminismus. Ich würde das eher erstmal prinzipiell idiotisch nennen.
Ich komme von der anderen Seite. Ich meine, das kann Feminismus sein, und es muss nicht idiotisch sein, solange ich nicht die Gründe dahinter kenne, haben Feministen erstmal the benefit of the doubt.
Gut, muss ich zugeben, hast einen Punkt. Also gut, ich kann natürlich nicht jedes Bild, jeden Artikel oder jeden Bullshit, den ich irgendwo im Internet lese, und das ist unglaublich viel. Ja, es geht halt einfach nicht. Du kannst nicht alles hinterfragen, du kannst nicht alles nachrecherchieren. Ich denke, ein relativ hoffentlich geerdetes Bild zum Thema Gleichberechtigung, weil ich einfach der Meinung bin, ja klar, das muss sein.
Punkt. Ja, aber um sagen wir mal Gleichberechtigung schaffen zu können, müssen Frauen subjektiv bevorteilt werden, weil sie ja jetzt noch benachteiligt werden. Also muss ja ein Vorteil für Frauen geschaffen werden, damit überhaupt Gleichberechtigung zustande kommen kann. Deswegen, sie hat auch einen Abschnitt dazu, warum es Feminismus heißt und nicht Humanismus. Also manche Menschen sagen, ihr wollt ja Geschlechtergerechtigkeit, aber ihr bezieht euch nur auf Frauen, warum bezieht ihr euch nicht auf alle Menschen? Und sie sagt, dass es Feminismus ist, weil gerade Frauen als größte, sagen wir mal, marginalisierte Gruppe oder bei der Geschlechtergerechtigkeit sind zu 99,9% immer die Männer bevorteilt, außer sagen wir mal in irgendeinem afrikanischen Dorf, wo es ein Matriarchat gibt.
Was ja teilweise recht lustig ist, weil glaube ich, so rein statistisch gesehen Frauen ja mittlerweile in der Weltbevölkerung eigentlich eher nur Überzahl sind, ne?
Genau, und deswegen ist auch so Argumente wie, wir finden nicht genügend Frauen für Führungspositionen.
Das ist halt Bullshit.
Genau, weil es gibt mehr Frauen, also gibt es auch irgendwie rein statistisch gesehen sollte es mehr Frauen geben in Führungspositionen. Aber da, und es gibt auch mehr Frauen an Universitäten und Schulen, und es gibt auch mal Studien, die sagen, ja, Frauen, wir haben ja schon Gleichberechtigung und die Männer sind ja sogar im Nachteil, weil an den Schulen und Universitäten schneiden die Frauen viel besser ab. Ja, das Problem ist, sie kommen halt einfach nicht im Beruf weiter. Sie können auch so gut sein, die Männer werden bevorteilt. Also ich würde jedem, der so ein bisschen, sagen wir mal, so Probleme hat, erstmal Leute, die mit dem Feminismus einsteigen wollen, die sagen, ich möchte mir mal einen Überblick verschaffen, die können sich das Buch lesen und so, wenn man so, ja, so ein umfassendes, also Feminismus für Anfänger und Fortgeschrittene.
Muss ich ganz ehrlich sagen, klingt für mich sehr, sehr interessant. Klingt eigentlich nach einem Buch, das ich gerne lesen möchte. Ich habe halt immer so ein bisschen ein Problem mit diesen Schubladen. Ja, es ist jetzt eine Feministin, so Platz rein. Dass sie sich aber halt einfach bloß mit Gleichberechtigung befasst.
Liest du das Buch, dann wirst du es verstehen.
Ja, gut, kann sein. Ja, eben, wie gesagt, klingt wie ein Buch, was ich eigentlich gerne lesen möchte.
Nachdem du dieses Buch gelesen hast, kann ich dir versichern, dass du verstehen wirst, warum Feminismus Gleichberechtigung ist.
Okay.
Also es ist auch nicht schwer zu lesen, also sie hat einen sehr angenehmen Schreibstil, der sehr, sehr, sehr wörtlich ist, also hat sehr viele persönliche Anmerkungen, packt auch sehr viele persönliche Geschichten aus ihrem Leben rein. Es gibt eine sehr schöne Anekdote mit einem Kapuzenwal. Wirst du verstehen, warum, wenn du es liest, wirst du es verstehen. Und sie dankt in ihrer Danksagung, dankt sie unter anderem Buffy und Leslie Knope.
Du hast noch was gesagt von dem letzten Kapitel, was du so gut findest?
Ach ja, genau. Das letzte Kapitel richtet sich an Männer oder handelt davon, wie Männer sich im Feminismus einbringen können. Dass sie, also kurz umrissen, sie sollen auf zuhören und zwar richtig. Und sie sollen Sexismus als ein strukturelles Problem anerkennen. Das sind jetzt zwei Sachen, die in erster Linie sagen, ja klar, das ist, wieso erklärst du mir das jetzt? Aber es gibt anscheinend, oder es ist anscheinend gar nicht so einfach oder man macht das oft falsch. Und es wird auch gesagt, dass man, wenn man sich da für den Feminismus engagieren will, häufig auf die Fresse fliegt und dass man dann Anschiss bekommt, wenn man das dann falsch gemacht hat und man soll jetzt nicht auf die Feministen sauer werden, sondern sich ordentlich entschuldigen, keine No-Pology. Also ihr wisst alle, was eine No-Pology ist?
Ja, halt eine Entschuldigung ohne Inhalt, die unehrlich gemeint ist.
Es tut mir leid, dass du so dumm bist, also das wäre eine No-Pology. Ja, okay. Auf so einem sehr nicht subtilen Level, also gerade die Fatz kann das sehr gut.
Quasi so den Fehler während der Entschuldigung noch trotzdem der anderen Partei zurechnen.
Genau, es tut mir leid, dass du mich falsch verstanden hast.
Ja, genau.
Das ist eine klassische No-Apology. Also man soll sich, wenn man was falsch gemacht hat, soll man sich richtig entschuldigen und draus lernen. Und so der letzte Satz ist, wir brauchen dich. Das ist, ja, schön, das ist so ein halt Aufruf, Punkt, ne? dass man sagt, bei Feminismus dürfen nicht nur Frauen mitmachen, sondern auch Männer sind gebraucht und gewünscht.
Ja, das ist halt aber der Punkt, ne? Ich meine, dem Ganzen so eine No-Apology eben vorzuwirken, geht halt erstmal ein gewisser Erkenntnisgewinn generell voran. Also der muss dann erstmal da sein, weil sonst kapiere ich das halt einfach nicht. Oder beziehungsweise halt einfach mal die Einsicht, dass ich bestimmte Sachen eben nicht kapieren kann.
Genau, dann sagst du, es tut mir leid, das habe ich nicht so verstanden. Anstatt zu sagen, es tut mir leid, dass du mich falsch verstanden hast. Ja, also es, ja. Also lest das Buch, dann wisst ihr, wie auch, also das letzte, vorletzte Kapitel richtet sich an Männer. Und ja, also das, es gab noch so eine kleine Kontroverse um die Amazon-Rezension, weil dann natürlich wie bei allen Sachen, wo Frauen sich irgendwie äußern, gleich Masko-Deppen aufgeschlagen sind und gemeint haben, sie müssten da jetzt ihre kruden Ansichten in die Welt kippen, auch bei den Amazon-Rezensionen. Und dann wurde da sehr viel unschönes Zeug gesagt und dann Leute irgendwie gesagt haben, ja, totaler Scheiß steht in diesem Buch und haben es noch nicht mal gelesen. Und sie hat dann aufgerufen dazu, dass man, wenn man helfen möchte, doch dann positive Amazon-Rezensionen schreibt und die negativen als nicht hilfreich bewertet. Da wurde ihr gleich vorgeworfen, ja, sie hetzt ihre Community gegen diese armen Maskulisten aus.
Ja gut, aber ich meine, mit der Reaktion, ja, ne, konnte man ja prinzipiell sowieso rechnen, dass die ganzen Maskudeppen dann eben aus ihren Löchern gekrochen kommen und das versuchen klein zu reden, beziehungsweise eben
negativ zu reden. Ja, das ist das Problem, dass man damit rechnen muss, das sollte man eigentlich nicht.
Ja, man sollte eigentlich nicht damit rechnen müssen, aber es ist halt Realität, dass es eben so ist. Und
ja, sie hat ja versucht, dem entgegenzuwirken, was er
ja natürlich legitim logisch ist. Das natürlich dann im Endeffekt dann wieder eine Gegenreaktion wieder, weil sie sagt an ihren, ja, ich will es nicht Fans sagen, aber den Leuten, die es halt kapiert haben vielleicht, oder beziehungsweise ihren Punkt kapiert haben, dass sie dann denen sagt, hey, pass mal auf, geht mal auf Amazon und gibt da eben mal entsprechende Bewertungen ab oder so ein Zeug. Ja, das ist natürlich die anderen, die sagen, ja, die hetzt jetzt wieder ihre Community auf. Das ist natürlich eine...
Das ist halt...
Ja, das ist so Henne-Ei und Öl ins Feuer und...
Ja, ich finde... Was jetzt immer relativ wenig passiert, was aber eigentlich gemacht werden könnte, ist ja wirklich strukturell und inhaltlich gute Kritiken. Also man muss ja auch nicht immer alles, was in dem Buch steht, 100% so gut finden und alles bejahen. Man kann ja auch durchaus sagen, hier ja, da und da, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Aber der Soziopod hat es mal schön auf den Punkt gebracht. Die Kritiken, die heutzutage verfasst werden, sind oder Kritiken an irgendwelchen Ideen, sagen wir mal, sind meistens nicht mehr gegen die Ideen gerichtet, sondern gegen die Person.
Ja,
die Idee ist scheiße, weil ja, du bist scheiße und nicht, ja, da ist ein logischer Fehlschluss und deswegen kannst du das so nicht denken. Und
das ist eh Bullshit, das ist das nächste Problem.
Auf dieser Ebene.
Entschuldigung, das nächste Problem, was du hast, ist natürlich, selbst wenn du strukturell eine gute Kritik abgeben würdest, also das heißt, du sagst wirklich, hier, pass mal auf, Entschuldigung, aber an dem und dem Punkt hast du einfach Unrecht, weil dann hast du eben in dem Fall dann prinzipiell nicht bloß dem Autor das gesagt, sondern eben auch der Community und dann hast du halt wieder auch die ganzen Deppen am Arsch, die dann meinen, also halt auch dieses typische Fanboy irgendwas gehabt, ich finde halt jetzt zum Beispiel die und die Person gut und du hast da was Negatives dagegen gesagt, ob sie die Aussage kapiert haben oder nicht, ist ja völlig erstmal egal, sondern dann wird halt prinzipiell erstmal du kannst ja nicht machen und beziehungsweise dann eben auch wieder der Rückkehrschluss, dass du dann halt als Kritikübender da irgendwo einen Shitstorm abbekommst, weil halt eine Community von was weiß ich wie vielen Leuten da der Meinung ist, dass du ihrem Idol da irgendwo an der Goldverkleidung gekratzt hast und sie sind dann eben der Meinung, sie müssen dir halt dann irgendwie zeigen, dass da eben, weiß ich nicht, sie die Stärkeren sind oder keine Ahnung, egal ob die Kritik begründet oder nicht begründet gewesen ist. Das ist halt prinzipiell eine Sache, die ich jetzt in den letzten Jahren im Internet echt auch habe erst lernen müssen, weil ich eigentlich so sag ich mal aus dem Umfeld komme. Ich habe mich eine ganze Zeit lang in Grafikerforen rumgetrieben. Und ich muss ehrlich sagen, dass diese ganze Kritikkultur mittlerweile da so dermaßen im Arsch ist. Es stößt mich einfach bloß nur ab. Es stößt mich so sehr ab, dass ich mich da eigentlich nicht mehr rumtreibe. Weil mittlerweile es echt Leute gibt, die haben so einen gewissen Fanboy-Kreis, die der Meinung sind, dass da so ein bisschen von dem Ruhm, den derjenige hat da, oder diejenige, auf sie abfärbt, wenn sie sich halt bei diesen Leuten anbiedern und weißt du Teufel nicht was. Und in dem Moment, wo du natürlich jemand bist, der da vielleicht sogar eine berechtigte Kritik äußert oder die anbringt und hey, pass mal auf, mach mal das so und so, es wird vielleicht besser. dann kriegst du halt irgendwie diese Deppen ab, beziehungsweise bekommst dann halt gesagt, dass du halt einfach in Foren keine Kritik mehr üben kannst. Also das hatte ich echt in der Form schon gehabt, dass ich mich irgendwo angemeldet habe und hab gesagt, ja, pass mal auf, ist ganz cool, was du machst, aber hier, da kannst du noch dran arbeiten, da wird's besser und du kannst so und so machen. Also ich habe nicht irgendwie destruktiv gearbeitet und Kritik geübt, sondern ich habe gesagt, hey, pass mal auf, versuch mal das und das, es könnte besser werden, versuch's einfach mal. Und dann kommt der Typ so, ja, und ich verkaufe das Zeug und du kannst doch hier nicht einfach Kritik reinschreiben. Und ich meine dann so, okay, Entschuldigung, aber was willst du in einem Forum? Habe aber dann feststellen müssen, dass das mittlerweile Realität ist. Und das habe ich jetzt nicht bloß eben in den 3D-Foren oder den Grafikforen festgestellt, wo du halt echt so einen Riesenhaufen Vollidioten hast, die sich nur noch gegenseitig selbst beweihräuchern und in ihrem eigenen Saft braten und in ihrem eigenen Gestank sich wohlfühlen und suhlen und sich gegenseitig bestärken. Und eine Meinung mit einer gewissen Distanz oder einer anderen Perspektive überhaupt nicht mehr zulassen. Und es wird mittlerweile sogar von den Betreibern von solchen Foren nicht mehr gewünscht, dass du wirklich, also du sollst bloß noch alles auf Friede, Freude, Eierkuchen und alles sind toll und alle haben sich lieb. Und es gibt eigentlich keine wirkliche Kritik mehr. Das Thema ist wirklich, also gerade in den Kreisen wirklich echt tot. Also ich meine da zum Beispiel solche Sachen wie Modelkartei oder die Foto-Community jetzt so auf dem Fotografenbereich, was mich echt saumäßig ankotzt. Also ich habe mir das mal eine Weile lang angeguckt, habe mir da irgendwie einen Account geklickt und habe mir so gedacht, Leute, was macht ihr hier eigentlich? Jubelt irgendwelche Vollidioten hoch, die, was ich nicht, halt eine sauteure Kamera haben. Und ich frage mich dann immer, was habt ihr eigentlich davon, den Typen so hochzujubeln? Der macht scheiß Bilder. Da ist weder irgendwie ein künstlerischer Wert dabei, da ist, der hat halt einfach ein bisschen eine teure Kamera.
Ja, an der
Kommentarkultur. Ich glaube, das war so mein Rand für die Woche.
Ja, an der Kommentarkultur hat sich auch bei mir wieder ein Weltbild nach unten korrigiert, was ich eigentlich seit ich das Abitur angefangen habe, ständig mache. Also quasi jeden Monat habe ich gemerkt, dass sich wieder bei mir ein Weltbild nach unten korrigiert hat. Und ich habe wieder gemerkt, dass ich zu idealistisch rangehe. Also so eine Art von, ja, jedem Mensch steckt eine inhärente Vernunft. Und dadurch, dass jeder sich durch die Vernunft ständig verbessert, wird die Welt mit dem Verlauf der Zeit immer besser.
Und wenn ich eins im Internet gelernt habe, nie.
Ja.
Leider nicht.
Ich
hätte mir es echt gewünscht, aber.
Das hatte ich eigentlich bisher auch von Leuten erwartet, die so weit in der Lage sind, Internet zu bedienen und wissen, wie ein Forum funktioniert, dass sie auch in der Lage sind, halt ihre Vernunft zu benutzen und wirklich diffizil abzuwägen und nicht einfach bloß irgendjemanden hinterher zu rennen und da Fanboytum zu machen.
Ich glaube,
das ist egal, wie her das Ziel ist von den Personen, denen sie da Fanboys sind. Wenn das Feministen sind, ist es ja eigentlich gut, aber ja, sie sollten halt doch nicht bloß ihr hinterherrennen, weil sie halt cool ist, sondern halt, weil sie die Ziele gut finden. Und
das ist aber das Problem.
Steckt aber da wahrscheinlich nicht wirklich dahinter.
Das ist aber so ein massives Problem bei Fanboys. Also Fanboys hat ja das Wort Fan im Namen, also Fanatismus. Ja. Und Fanatismus folgt halt ohne irgendwas zu hinterfragen. Das heißt, ich hinterfrage die Person in keinster Weise mehr. Ich sage, okay, ich bin der Fan, okay, ich hinterfrage da nicht mehr und finde alles cool, was die macht. Und das ist halt einfach Bullshit.
Obwohl, wie alt sind die Werke von Kant jetzt? Also sowas wie habe den Mut, dich seines eigenen Verstandes zu benutzen. Und
ja, das Problem ist,
heute immer noch nicht alle verstanden.
Nee, das haben nur sehr, sehr viele nicht verstanden. Das andere Ding ist, dass du sagst, okay, du gehst davon aus, dass Leute, die in der Lage sind, Internet zu bedienen, auch in der Lage sind, ihren Verstand zu benutzen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr massiver Fehlschluss, weil dieses Internet benutzen mittlerweile so einfach geworden ist, dass das halt die Oma, also dass das prinzipiell jeder kann, der halt irgendwo in irgendeiner Art und Weise willens ist, das Internet zu bedienen. Und da würde ich jetzt so diese intellektuelle Hürde jetzt nicht mehr so hoch ansetzen. Ich meine, erinnere dich dran, Boris Becker hat irgendwann mal damit Werbung gemacht, bin ich da jetzt schon drin oder was? Genau so ist es leider. Und dann hast du jetzt leider, na doch schon, ich hätte gerne das Internet von vorher ein Stück weit wieder, wo halt so ein bisschen dieses mehr oder weniger intellektuelle Internet hätte ich vielleicht doch gern wieder.
Und noch
finde ich teilweise echt traurig.
Ja, und noch so ein Ding, wo ich mich echt halbwegs von Kopf gestoßen fühle, ist das, dass ich halt bisher gedacht habe, ja, diese Trolle und Hater gibt's ja, aber die sind ja nur auf der bösen Seite. Und das festzustellen, dass es die auch auf der guten Seite gibt, das tut halt echt weh.
Ja, die sind halt überall. Ich meine, ich troll hin und wieder selber ganz gerne mal, einfach um zu trollen und einfach um, wobei ich das nicht zu sehr ausarten lasse. Also jetzt, ich würde jetzt nicht irgendwie systematisch irgendjemanden versuchen, fertig zu machen, einfach um den fertig zu machen. Das finde ich halt einfach dermaßen destruktiv. Das ist so gegen meine Natur. Das würde ich nicht machen, aber halt ab und zu mal Leute ansticheln und so ein kleines bisschen rumtrollen. Ja klar, ich meine, das machen alle gern. Einfach mal ransticheln und
es gibt halt auch Unterschiede. Es gibt halt auch unterschiedliche Levels von Trollen. Also das eine ist so, wenn jemand irgendeinen Scheiß schreibt oder irgendwo selbst unlogisch ist, ihm das unter die Nase zu reiben, hier, ja, da bist du unlogisch, ist ja ein anderes Niveau von Trollen, als zum Beispiel zu sagen, hihi, du bist schwul und deswegen bist du blöd.
Ja, aber ist das wirklich Trollen, wenn ich jetzt jemanden einfach auf seine systematischen Fehler hinweise? Also jetzt mal abgesehen von diesem homophoben Bullshit, also von wegen, hey, du bist schwul, es ist halt kein Argument.
Ja, oder hey, du bist hässlich oder hey, dein Blog sieht scheiße aus oder irgendwas, was man da
deine alles anbringen kann. Deine Mutter zieht LKWs auf DSF.
Ja.
Ne? Also es ist halt inhaltslos.
Ja. Genau.
Zurück zum Feminismus. ja, das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass die Diskussionskultur im Internet sehr zu wünschen übrig lässt, aber da kann man ja auch gegensteuern. Also wenn man jetzt dieses Buch, ich sag nochmal den Titel, weil ein Aufschrei nicht reicht, gelesen hat und sagt, an dieser Stelle möchte ich Kritik anbringen und dies in einer ordentlichen Form macht, dann wird ein da wahrscheinlich niemand wirklich für verurteilen. Es geht halt um Leute, die dann meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gegessen und diese Frau, was wagt sie es, Bücher zu schreiben und damit Geld zu verdienen?
Ja, ist ja genau so ein Ding. Das ist ja auch sowas, was Anita Sarkeesian da vorgeworfen wird, dass die halt mit der Geschichte eben auch teilweise oder eben Geld verdient und Crowdfunding gemacht hat und so ein Scheiß. Jetzt verdient die noch Geld damit, das kann ja wohl nicht sein. Und was für ein begrenztes Weltbild muss ein Mensch eigentlich haben?
Ja. Habt ihr von diesem Spiel Hatred gehört?
Nee.
Da ist jetzt gestern oder vorgestern ein Trailer aufgeploppt von einem dunklen Metaller, also einem weißen Metaller in einem dunklen Mantel, in einem schwarz-weiß-Setting, genau, der sich in seiner Wohnung voll mit Waffen bestückt und dann anfängt, Amok zu laufen.
Nee, mach ich nicht. Also ich bin weiß, ich bin Metaller, ich bin männlich, aber nee, Waffen.
Also es wäre so, als so Eltern, die sagen, Ballerspiele sind gefährlich, wenn man die gefragt hat, wie stellen sie sich ein Ballerspiel vor? Dann hätte man genau daraus ein Spiel gemacht. Das ist es. Also man läuft einfach Amok und erschießt wehrlose Leute. Also sowas Schlimmes habe ich noch nie gesehen. Und dann haben sie so gesagt, ja, aber das ist doch, also diese ganzen Gamergate-Deppen, ja, aber das ist doch Kultur und das sollte
man auch machen. Es ist in Spiele, ne?
Genau. Es ist rausgekommen, das ist von einem Neonazi gemacht worden. Dann hatten sie auf einmal die Gamergate haben sowieso mit sehr wenig Probleme. Die finden auch Leute toll, die sich eine Swastika auf die Brust tätowiert haben. Aber es ist ganz lustig, was so alles als Kultur durchgeht.
Das ist natürlich, gibt's halt überall.
Das Spiel ist natürlich eine bewusste Provokation, ganz klar, und jetzt auch sehr strategisch gesetzt. Mhm. Aber ja, also sollte man weder mit vollem noch mit nüchternem bei vollem Magen kann es sein, dass der Magen dann wieder leer ist und wenn man nüchtern ist, kann es sein, dass man dann wegen Dummheit ins Koma fällt.
Das ist, also ganz ehrlich, das ist hoffentlich nicht unsere Hörerschaft.
Nein, ja. Und wenn, dann geht ihr bitte weg. Das macht ihr einfach aus.
Ich möchte nicht, dass, ihr
uns Leben
hört.
Genau.
Apropos Hoffnung, ich bin bald dabei, die Hoffnung, jegliche Hoffnung in eine gute Gesellschaft fahren zu lassen. Und
aber was ist denn mit Pessimismus?
Dann ist es dann doch, werden wir doch langsam unserem Titel gerecht, weil unsere Themen sind heute schon ziemlich pessimistisch alle zusammen. Und ja,
jetzt kommt ja was Positives.
Was nämlich denn? Thor. Der Mauszeichner ist gestorben. Thor erstmal.
Genau. Du bist schon verrutscht. Es ist nämlich ein Tor-Comic erschienen. Das wäre soweit nicht aufregend. Das erscheint jeden Monat Tor-Comics. Also wir reden von dem Tor von Marvel. Aber es ist eine neue Serie gestartet, in dem Tor eine Frau ist. Und in dieser, das hat schon in Vorhinein, als das angekündigt wurde, dass das passieren wird, sehr viel Aufregung gesorgt. Also, das ist ja, sind wieder die gleichen Leute gekommen, haben gesagt, das geht nicht, das ist Sakrileg, Thor ist ein Mann, das ist schon in der nordischen Mythologie so angelegt, und das darf auch nicht geändert werden. Dass bei Marvels Thor sehr, sehr wenig nach der nordischen Mythologie geht, es wurde da einfach außer Acht gelassen.
Die heißen halt gleich.
Ja, genau. Also wie kam es dazu? Also diese Serie schließt an die Comicserie Original Sin an. Dort wurde der Watcher erschossen. Also es gab ein galaktisches Wesen, was auf dem Mond gewohnt hat und alle wichtigen Ereignisse der Welt beobachtet hat. Und dieser Watcher wurde erschossen, und innerhalb dieser 8 Comics wird jetzt aufgeklärt, wer hat den Watcher erschossen. Und im Laufe dieses Comics passiert es, dass Nick Fury, also der Chef von S.H.I.E.L.D., der Geheimorganisation bei Marvel, Thor etwas zuflüstert. Und der Leser bekommt nicht mit, was es ist, aber auf einmal ist Thor unwürdig. Und was bedeutet das? Nämlich, dass er seinen Hammer nicht mehr benutzen kann. Weil auf dem Hammer steht, nur der würdig erscheint, kann diesen Hammer benutzen. Und
weißt du wenigstens noch, wie der Hammer hieß?
Mjölnir. Und und dann, also der Comic beginnt damit, dass Thor auf dem Mond hockt und seit Monaten nichts anderes versucht, als den Hammer aufzuheben, ihm gut zuzureden. Und Odin, der Chef von Asgard, war
das ist eine schöne Umschreibung. Odin, der Chef von Asgard. Genau. Das ist der Chef von Asgard.
Klingt komisch, ist aber so.
Ja, genau. Und jetzt gucken wir mal, was der Odin so den ganzen Tag macht.
Ja, der Odin, der war nämlich im Exil und hat nicht viel gemacht.
Hat ein Auge liegen lassen.
Und seine Frau Freya hatte die Geschäfte von Asgard übernommen und hat so ein bisschen an Macht gewonnen. Und jetzt kommt Thor natürlich wieder und hat gesagt, ja, jetzt bin ich wieder da, jetzt kannst du wieder hinter den Herd. Und Freya findet das gar nicht so lustig, dass jetzt auf einmal wieder zweite Geige spielt, aber muss halt so. Und selbst Odin, der den Hammer erst geschaffen hat und Frauen in Führungspositionen.
Kannst du nichts in den Chat schreiben.
Der kann den auch nicht aufheben. Also irgendwas ist komisch mit diesem Hammer. Es hängt damit zusammen, dass in Original Sin, deswegen erkläre ich das, weil das vielleicht nicht jeder gelesen hat, der jetzt diesen Tor an diesen Comic anfängt, Original Sin, ist irgendwas passiert. Das wird aber erst noch in diesem Tor aufgeklärt. Gleichzeitig auf der Erde taucht Malekith wieder auf. Denn Malekith kennt man vielleicht aus Tor 2, dem Film. Das ist ein Dunkelelf, das ist einer der Bösewichte bei Tor, und er hat sich jetzt mit den Frostgiganten, einer anderen Gruppe von Bösewichten, zusammengetan.
Die Frostgiganten waren das aus Tor 1, oder?
Genau. Und die haben jetzt irgendwie viel Scheiß vor auf der Erde. Eigentlich ist ja Thor da, um die zu retten, aber hat keinen Hammer und ist ziemlich wehrlos gegen Malekith, ja?
Wobei man sagen muss, dass das mit den Riesen oder beziehungsweise Giganten dann ja schon sehr, sehr an die nordische Mythologie angelehnt ist, ne? Weil
ja klar,
der Ragnarök, also sprich die Weltendämmerung, also die Untergang oder der Untergang der Erde, ist ja im Prinzip der Kampf der Asen oder dem Geschlecht der Asen, also was die Götter sind, also Thor und Odin und wie sie alle heißen, eben gegen diese Eisgiganten und Riesen. Das ist die Götterdämmerung. Also das, was dann auch Wagner so mal so richtig cool vertont hat.
Ja, aber ich sag mal so, Stan Lee hat sich natürlich, als er die Idee zu Thor hatte, schon sehr an der nordischen Mythologie orientiert. Aber dass Thor Teil eines internationalen Heldenverbundes ist, der sich Avengers nennt, stand so nicht in der Ätna.
Das ist richtig. Kann ich dir dazu mal eine Frage stellen? Weil ich meine, du bist ja so auf dem Thema Comic und so schon ein bisschen mehr bewandert als ich. Marvel, ist das wirklich alles Stan Lee oder?
Sagen wir so, Stan Lee hat sehr viel geschaffen. Also so wie, wie heißt der Typ von Studio Ghibli?
Miyazaki.
Miyazaki.
Hayao Miyazaki.
Ist Stan Lee für Marvel der geistige Kern? Also Stan Lee hat...
Der Vater.
Genau, also Stan Lee hat Spider-Man erfunden.
Das Grunduniversum geschaffen hat.
Also Stan Lee hat sich sehr... Also das hat mir mal der Marco von Origin Story erklärt. Es ist etwas komisch, zum Beispiel, also man kann nicht sagen, der und der hat Spider-Man erfunden, weil es ist so, Stan Lee hat sich ja nur die Geschichten ausgedacht. Und dann hat er zum Zeichner gesagt, du, ich will was mit dem Spinnemann. Dann hat der Zeichner gesagt, ja, mach ich mal was. Und dann ist er halt rausgekommen. Und das ist nicht so, dass Stan Lee da in einem einsamen Kämmerchen saß und Geschichten geschrieben hat und Comics gezeichnet hat, sondern er hat sich das ausgedacht und hat dann mit einem Zeichner zusammengearbeitet. Deswegen kann man nicht so sagen, Stan Lee hat das und das erfunden. Aber er ist von vielen Sachen, die das Marvel-Universum heute noch prägen und sie auch lange Zeit geprägt haben, der Geist, also er hatte die Idee dazu. Und deswegen ist er auch noch so, also Captain America, Spider-Man, Iron Man, Thor, das ist auf die Idee, so das zu machen, ist Stan Lee gekommen.
Okay,
und hat auch ich hatte viele der, also er hat sie quasi geschichtlich vom Charakter geprägt.
Okay, weil das ist irgendwie so ein bisschen ein Trugschluss, der sich bei mir vielleicht auch so ein bisschen in den letzten Jahren eingenistet hat, ist halt irgendwie, dass Stan Lee halt irgendwie ein Comiczeichner ist und der sich halt den ganzen Kram irgendwo also jetzt inklusive Zeichen und allem drum und dran irgendwie gemacht hat und dass der jetzt halt wirklich das Universum und die Geschichten dazu geliefert hat, das hatte ich so jetzt nicht so richtig auf dem Plan. Deswegen habe ich nachgefragt.
Ja, das ist auch richtig so. Das gehört auch dazu, mein junger Padawan.
Und das in deinem Alter. Ich könnte, glaube ich, fast biologisch dein Vater sein.
Das wollen wir heute nicht rausfinden.
Nee.
Genau. Und dann, ja, also ich habe es schon angedeutet, ich möchte jetzt nicht zu viel sagen. Freya findet es nicht so toll, dass sie jetzt die zweite Geige ist und macht halt was. Ihr könnt jetzt sicher denken, was passiert.
Nee.
Gar nicht.
Nee, gar nicht. Aber genau. Ich lass mir noch angucken.
Sie macht einen auf Zeus Frau und versucht, Thor umzubringen.
So die Athene?
Ja.
Also nee, Athene ist wenn nicht man Zeus weiß, Frau. Dass es einen weiblichen Thor geben wird, dann kann man sich schon denken, was passiert. Genau, also. Es wird dann auch der Spruch wird quasi korrigiert. Das ist auch so ein Foto, also eine Zeichnung, was vorher veröffentlicht wurde, nämlich dass nicht mehr da steht, if he deems worthy, sondern if she seems worthy. Also der Spruch, der auf dem Hammer eingraviert wurde, wurde entsprechend angepasst, damit auch eine Frau den Hammer tragen kann. Und lustiger Fun Fact, da Marvel ja zu Disney gehört, ist Thor jetzt auch eine Disney-Prinzessin.
Yay! Und Prinzessin Leia.
Genau, und Prinzessin Leia. Da kann man sich seine eigenen Gedanken jetzt zu machen. Ja, also ich finde es ein sehr schönen Comic. Ich bin nicht so der ganz große Comicleser. Also es ist nicht so, dass ich Berge an Comics verschlinge, aber ich versuche da aufzuholen, das Wichtigste. Und ja, ich habe gedacht, so, das ist jetzt die erste Ausgabe. Die ist am 3. Oktober erschienen, diese Ausgabe. Die erste Ausgabe, die kann man gut einsteigen mit einem neuen Thor. Original Sin habe ich jetzt auch noch angelesen und ja, kann man gut machen. Big Macintosh, du hast eine Frage.
Ja, wie sieht das denn aus jetzt mit dem Cinematic Universe? Hast du da schon Informationen? Also werden sie im nächsten Avengers-Teil schon den Black Captain America und die Female Thor haben oder... Ist das trotzdem erstmal weiter Chris Hemsworth und...
Ich glaube, das ist weiter Chris Hemsworth. Also, ich glaube nicht,
dass das passieren wird. Ich habe da jetzt gerade Bilder im Kopf, die wollt ihr nicht wissen.
Also ein Falcon, der dann auf einmal Captain America wird, kann ich mir vorstellen, weil Falcon wurde ja schon im letzten Captain America Film eingeführt. Und alle Figuren, die dazu nötig wären, dass es einen schwarzen Captain America gibt, also Bucky als Winter Soldier, der dann den echten Captain America Steve Rogers umbringt, was schon öfters in den Comics geschehen ist, und dann Falcon Captain America wird, das ist von denen so angelegt. Das Problem ist, dass in Thor 2 ja Freya gestorben ist.
Wir wissen ja alle, niemand stirbt
in Comics.
Genau.
Eben.
Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Das scheint mir sehr unwahrscheinlich. dazu ist auch die Schauspielerin wahrscheinlich nicht gut genug. Also es war kein Charakter, den sie jetzt aufgebaut hätten dazu.
Ja gut, aber ich meine, mit so einer Wiederauferstehung, da kann man gerne mal einen neuen Schauspieler einführen. Also das ist jetzt, glaube ich, nie, also in einem Marvel-Comic-Universum. Also
ich glaube, das Marvel-Universum ist jetzt schon so durchgeplant, dass da kein Platz mehr für solche großen Veränderungen sind. Also ich sag mal, vor Avengers 3 passiert da nicht viel.
Hey, wir haben jetzt Guardians of the Galaxy, was ja auch Marvel-Universum ist. Also,
ja, da ist ja auch viel Potenzial.
Eben. Ich meine, die können ja einfach mal eine neue Freiheit.
Und der Origins Sin gibt es eine sehr schöne Szene zwischen The Punisher und Rocket Raccoon.
Ich glaube, ich muss das wirklich mal angucken.
Also Punisher kennt ihr, der mit der Totenkopf-T-Shirt, dessen ganze Vergnügung gebracht wurde. Also die Guardians of the Galaxy tauchen jetzt auch öfters in anderen Comics auf.
Kurze Zwischenfrage?
Ja.
Wie fandest du den Film?
Guardians of the Galaxy?
Punisher.
Habe ich nicht gesehen. Ich kenne den Punisher nicht. Ich habe den nur in Original Sin jetzt kennengelernt. Ja.
Also ich fand
mit Doctor Strange in eine Parallelwelt reist, das ist sehr lustig. Also Original Sin hat auch schöne Sachen.
Ich fand den Film eigentlich, muss ich ehrlich sagen, oder ehrlich gestehen, relativ cool. Also ich fand gerade die so Familienabmetzel-Szene war sehr, sehr schön inszeniert.
Ja, so gut.
Also es ist natürlich nicht schön, wenn eine Familie abgemetzelt wird, ne? Aber so rein vom filmischen her war das eigentlich ganz okay gewesen.
Ja.
Ich meine, gut, okay, so der ganze Krampf, der da hinten ranhing. Naja. Gut. Der Erik will noch was.
Ja, wir könnten jetzt mal das Thema aufmachen, was ist schon die ganze Zeit, wenn wir in den vorhergehenden Sendungen immer abwechselnd über Marvel und DC und Cinematic Universe und Serien Universe geredet haben, mal so ein bisschen die Metaebene aufmachen. Ich habe so den Eindruck, dass Marvel da ein bisschen mehr auf die Cinematic Universe Schiene geht und da quasi alle seine Energien rauspulvert und die sie eher auf Serien setzt jetzt erstmal.
Ja, hatten wir das letzte Mal schon so ein bisschen bequatscht gehabt Richtung Gotham, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Wobei ich glaube, Marvel ist als Marke groß genug, der Christoph kommt gleich dran, glaube ich, Marvel ist groß genug, das sollte das mit den Serien bei DC funktionieren, glaube ich schon, dass Marvel auch in Richtung Serien gehen wird. Ich meine, das ist jetzt durch verschiedene große Serien prinzipiell jetzt schon mal als Medium passiert. Und ich glaube schon, dass da Marvel und Disney nicht zurückstehen werden und da vielleicht auch mal versuchen werden, da irgendwie cooles Zeug als Serie zu bringen. Christopher.
Danke. Bitte. Ja, es wurde ja angemerkt, dass wir uns nicht immer so viel reinreden sollen. Du hast, sagen wir mal so, Erik, es wäre schön, wenn es so wäre, dass jetzt Marvel sagt, wir machen die Filme und DC sagt, wir machen die Serien. Weil Marvel macht sehr gute Filme, gerade bei Guardians of the Galaxy, immer noch sehr schön. Und DC geht gerade richtig ab, was Serien ist. Also sie haben Gotham, was sich so entwickelt, dass man sagt, das ist gut. Sie haben Arrow, was jetzt richtig abhebt. Sie haben Flash, was auch noch, was jetzt auch nicht gerade zu verachten ist. Das ist sehr schön. Aber sie haben jetzt vor kurzem den offiziellen Plan veröffentlicht, welche Filme sie machen wollen. Und bis 2020 werden da noch einige Filme auf uns zukommen. Was mich besonders stört, ist, dass sie kein einheitliches Serienuniversum schaffen, indem sie jetzt einen Flash-Film drehen, in dem ein anderer Flash eingeführt wird. Sie können das natürlich drehen, wie sie wollen, und sagen, also auch in den Comics gab es mehrere Leute, die Flash waren. Aber das ist halt nicht so schön durchorchestriert wie bei Marvel, wo die Serie gerade jetzt Agents of S.H.I.E.L.D. und dann später noch Agent Carter extrem gut ineinander greifen. Also Agent of S.H.I.E.L.D. diskutiert ja Themen aus, die zum Beispiel bei Captain America nur angeschnitten wurden. Also der zweite Captain America Film wirkt sich ja direkt auf S.H.I.E.L.D. aus und wirft dieses ganze Universum in S.H.I.E.L.D. um, und das ist einfach, also eigentlich ist S.H.I.E.L.D. der zweite Teil der ersten Staffel die Fortführung von Captain America 2, und die gehören eigentlich zusammen. Und
Stimmt, es gab ja noch S.H.I.E.L.D. als Serie.
Genau, also S.H.I.E.L.D. kam, okay. Also man muss sagen, bei allen Serien, sie hatten alle ihre Startschwierigkeiten. Also S.H.I.E.L.D. wird erst nach der ersten Hälfte wirklich gut. Arrow wird erst nach der ersten Staffel gut.
Ja gut, wobei S.H.I.E.L.D. ist halt so, ja, das hat sowieso schon den Beigeschmack, okay, wir hatten jetzt irgendwie massiv Hollywood-Erfolg mit Avengers gehabt, lass uns da mal irgendwie, das ist so ähnlich wie hier diese Animated Series bei Star Wars, also hier, wie hieß es?
Clone Wars,
genau. Aber
die finde ich ja auch gut.
Ja, die ist teilweise auch gut, aber so die
ersten Sachen waren halt wirklich so. Ich habe Rebels gesehen und Rebels ist gut, aber die Dialoge, das klingt, als wäre es so eine schlechte Computer-Zwischenszene.
Ja, es ist halt einfach so, dass das solche Sachen, so dieses Abkömmling von halt erstmal irgendeinem Hollywood-Scheiß als Serie prinzipiell schon erstmal einen Stempel auf hat.
Ja, damit hat Agents of S.H.I.E.L.D. am Anfang Probleme, aber sie fangen sich dann. Und nachdem Patton Oswalt eingeführt wird als S.H.I.E.L.D.-Agent, geht's erst richtig los.
Ich muss ja sagen, dass gerade in der Richtung Disney ja wirklich mittlerweile schon massiv Erfahrung hat. Ich meine, die haben damals aus König der Löwen und Aladdin und weiß der Teufel nicht noch was, überall nochmal Serienauskopplungen gemacht und die mehr oder weniger auch erfolgreich, vielleicht auch mit Inhalt und so als Paralleluniversum und Zeug.
Aladdin war, also, die Serie war extrem gut. Mhm. Also die Aladdin-Serie fand ich sehr toll. Hm? Aber das habe ich auch schon mal beim Robin Williams Podcast gesagt.
Ja, schon wegen Genie, ne? Hm. Weil das war die Stimme von Robin Williams gewesen ist in der Originalsynchronisation. Ja, aber ich glaube schon, also wenn jemand vielleicht wirklich
ganz kleine Anmerkung, der Synchronsprecher von Robin Williams ist auch gestorben vor kurzem. Per Augustinski war der Synchronsprecher von Robin Williams, stimmt. Der ist jetzt auch tot.
Stimmt.
Also sie sind sehr kurz hintereinander gestorben. Das ist ein sehr, sehr schöner Funfact.
Der aber auch als Schauspieler jetzt, als deutscher Schauspieler jetzt nicht unbedingt schlecht gewesen ist.
Also ja, aber ich find's halt lustig, dass
es Nettigkeiten gehabt.
Wie so ein altes Ehepaar, wo der eine stirbt und der andere kurz darauf auch stirbt.
Ja, stimmt schon.
Also kann es jetzt nicht diesen awkwarden Effekt geben, dass irgendwelche neueren Filme noch der Synchronsprecher von ihm wieder zu hören ist und man ganz klar wieder hört, das ist doch eigentlich der Synchronsprecher von, ja.
Jetzt mit Sicherheit nicht.
Nein.
Wobei bei Synchronsprechern, das ist eh noch mal so ein eigenes Kapitel. Sollten wir mal eine Sendung drüber machen?
Ach ja.
Das hat man schon oft genug.
Ja. Ja, Comics, Thor. Also, das Problem ist, ich kann jetzt leider noch nicht sehr viel über den weiblichen Thor sagen, weil der weibliche Thor wird sozusagen im letzten Panel des Comics eingeführt. Also, der ganze Comic arbeitet darauf hin, dass ein weiblicher Thor auftritt, aber richtig in Action wird er erst in der zweiten Ausgabe, wird sie erst in der zweiten Ausgabe gezeigt, nämlich Thor 2. Ich glaube, 12. November erscheint die Ausgabe. Kann man sich bei allen digitalen Comicbuchhändlern des Vertrauens holen.
Oder auch in echt irgendwo, sicher. Also so als Totbaum und Zeug.
Ja, aber ich glaube, da muss man auf die deutsche Übersetzung warten. Das ist alles ein Krampf. Also ich habe versucht.
Du halt wieder nicht, du willst es halt in Englisch lesen. Und
Ich habe versucht, dass ich sage, okay, irgendwie diese Serie will ich mir jetzt auf Papier abonnieren. Kriegst du nicht auf Englisch hin. Also es gibt so Hinterhofgassen, wo sagen, ja, ich importiere das auf die USA über
irgendwie
Schwarz-Kanada. Aber das will man auch nicht.
Weißt du, da frage ich mich dann wieder, Leute, in welchem Jahrhundert lebt ihr eigentlich? Weil ich meine, und wenn ich das auf Englisch lesen möchte und das hier in Deutschland, dann möchte ich das halt auf Englisch lesen und das hier in Deutschland. Dann möchte ich mir den Scheiß irgendwo kaufen können, möchte dafür Geld ausgeben, von mir aus auch mehr Geld, wenn es sein muss. Aber ich möchte dafür Geld ausgeben können und nicht irgendeinen Hinterhof-Dealer kontaktieren müssen, damit mir irgendein Mittelsmann da aus eben Schwarz-Kanada da irgendwelche Scheiße rüberschickt. Ich meine, where's the point?
Da habe ich jetzt auch gerade wieder ein Erlebnis gehabt, wo ich genau das Problem noch viel mehr hatte. Also ich kann da im besten Falle kann ich ja alles digital irgendwie bekommen. Also Comixology, um jetzt wieder diesen Namen fallen zu lassen, hat das ja alles. Dort ist es ja kein Problem, da kannst du auch die Sachen abonnieren. Du kriegst sie halt nicht als Print. Was ich aber das Problem hatte, ich habe eine Mockumentary entdeckt, die heißt The Great Martian War. Das ist, die den Ersten Weltkrieg durch einen Krieg gegen Aliens ersetzt. Und das halt in so einem, also wie man das auch von N24 so Hitler-Doku kennt, haben sie halt eine Mockumentary produziert. wo sie diesen ersten Weltkrieg dann, diesen Great Martian War, also großer martianischer Krieg, aufgedröselt haben. Und ich wollte die anschauen, hab geschaut, gibt's die irgendwie bei Amazon? Nichts. Gibt's die im History Channel Store? Nichts. Schau an die FAQ. Ja, wenn die bei uns nicht im Store ist, dann gibt's das einfach nicht. Tut uns leid.
Das gibt's halt für uns nicht.
Rate mal, wo ich's gefunden habe.
Ja, auf irgendeinem BitTorrent.
Ja, bei der Piratenbuch des Vertrauens war es natürlich total simpel.
Ja klar, klick an und fertig ist.
Genau, und da hätte man jetzt eigentlich theoretisch nur irgendwie einen PayPal-Anbieter vorschalten können, der das Geld irgendwie ich finde es ja schön, wenn das so ein System gäbe, wo man sagt, ja, du kannst Torrents of the Pirate Bay legalisieren, indem es genau, so Sachen sagst. Also Leute, die in Dilemma stecken, ja, ich würde gerne Geld dafür zahlen, aber ich kriege es nicht. Ich krieg's einfach nicht, dass er sagt, okay, Rechteverwerter können einen Torrent einfach kostenpflichtig machen, dass man zum Beispiel nicht mehr, also auch wird ja auch oft als Ausrede
benutzt.
Aber
da müssen wir,
du kannst es dir kaufen auf Pirate Bay, wäre alles möglich gewesen. Also das ist aber
der Punkt, die Infrastruktur selber ist ja sowieso schon da. Also die funktioniert ja, sie
genau, iTunes. Man muss einfach nur
irgendwas, whatever. Aber sie lassen dich nicht Geld bezahlen, damit du bestimmte Inhalte siehst. Und das ist einfach Hirnwichse. Ich habe zum Beispiel, ich hatte das irgendwie, ich glaube Mitte des Jahres, ich wollte mir ein Album von Conquering Dystopia, was so ein Gitarren-Metal technisch ganz, ganz toll, alles super. Muss man jetzt nicht unbedingt hören, aber ich find's ganz cool. Wollte mir das Album kaufen. Ich dachte mir so, gut, mein erster Reflex war, guckst halt mal auf iTunes, kaufst dir es halt da. Guck auf iTunes. Also ich bin erst auf die Seite, hab drauf geguckt, oh so, übrigens, wir sind auf iTunes, da kannst du es kaufen. Dachte ich mir so, okay, geil, gehst zu iTunes, klickst du das, hast eh noch ein bisschen Kohle da, machst das. Ja, nee, ist in ihrem Land leider nicht erhältlich. Dachte ich mir so, ja, super. Im Endeffekt habe ich dann irgendwie über eine PayPal-Zahlung oder eine PayPal-Zahlung, mir das irgendwie dann bei denen noch klicken können, damit ich denen überhaupt irgendwie Geld geben konnte, damit ich das Album, ich meine, das Album hätte ich so oder so hören können. Aber ich meine, warum das Gescheiß immer? Es nervt halt einfach. Und wenn ich eine Serie auf Englisch sehen will, dann will ich die auf Englisch sehen und nicht auf Deutsch. Und wenn der deutsche Verleiher da halt ein Problem damit hat, dann ist halt fehl am Platz und hat halt irgendwie die letzten 20 Jahre komplett verpennt.
Ja, das mit diesem Rechte-Kram ist auch immer wieder dasselbe.
Ja.
Das ist so schade, weil sie sich damit selbst so viele Chancen verbauen. Und aber ist eigentlich auch nicht unser Problem, sondern das Problem der rechten Idioten.
Ja, also wie wir schon öfters gesagt haben, das ist alles ein großer Scheiß, der da passiert.
Das mit den Rechten funktioniert halt einfach nicht. Ja. Und ihr könnt das jetzt von mir aus auslegen, wie ihr wollt.
Kann man so kontextlos stehen lassen auch.
Ich hätte noch ein kurzes Thema, was ich noch einstreuen könnte, wenn wir gerade bei Serien sind. Weil ich möchte über eine Folge von einer Serie reden, wo wir später zwar noch mal drüber reden, aber die hatte mir so gut gefallen, dass ich das gerne kurz besprechen möchte.
Ja. Reden wir in der Sendung später noch drüber, oder?
Ich würde jetzt drüber reden.
Okay, dann reden wir da mal.
Ich möchte kurz Kill the Moon von Dr. Who besprechen, von der aktuellen Staffel. Weil da fand ich einige Dinge bemerkenswert dran.
Zum Beispiel fand ich ganz schrecklich.
Hat mich das ganze Setting irgendwie komplett, am Anfang habe ich gedacht, Radio-Ballenspiel, dann fahren sie da zu dieser Raumstation und die sieht vom Bau aus fast genauso wie die Raumstation vom Radio-Rollenspiel entworfen wurde und dann war auch was vom Mond auf dem Weg zur Erde, wurde zumindest angedeutet, das was auf dem Weg vom Mond zur Erde ist, was man noch kann irgendwie abhalten, aber da muss man davor was machen und irgendwie hat mich das alles schon sehr ans Radio-Rollenspiel erinnert. Ich habe jetzt nicht die Jahre kontrolliert, aber ich glaube, es spielt ein paar Jahre, nachdem das Radio-Rollenspiel gespielt hat.
Das gibt es nur eine logische Erklärung für, nämlich dass Stephen Moffat das Radiorollenspiel hört.
Ja, genau.
Ja, haben wir geklärt.
Und dass das dieselbe Mondstation ist.
Ja, also ich fand diese Kill the Moon-Folge aus physikalischen Aspekten extrem grotesk. Also dass da niemand gesagt hat, ah, das ist aber nicht so richtig. Also erstens, dass Eier, ohne da jetzt zu viel spoilern zu wollen, Eier werden nicht massehaltiger, wenn sie wachsen. Das ist der Sinn an Ei, dass alle Masse, die gebraucht wird, schon da ist. Also ja, dass der Mond eine größere Gravitationskraft hat, weil er ein Ei eigentlich ist, Spoiler, das macht keinen Sinn. Und auch, dass Atmosphäre, also sie gehen in diese Raumstation ist offensichtlich, hat offensichtlich keine Luft, weil sie haben die Tür steht offen und wenn im Weltraum die Tür offen steht, geht die Luft raus. Aber sie machen das Licht an und eine Sekunde später ziehen sie die Helme ab. Ohne dass da irgendwie ein Druckausgleich oder dass da irgendwie Sauerstoff gefüllt werden muss. Also Sauerstoff ist ja ein Gas und ähnlich wie eine Flüssigkeit muss das sich ja erstmal auffüllen. Also der ist nicht einfach instantan da. Und das ist so ein offensichtlicher Fehler in der Logik dieser Serie. Da muss doch irgendjemand gesagt haben, Moment mal, das ist aber nicht so logisch. Oder auch bei dieser Ei-Geschichte, dass dann beim Schreiben jemand gesagt hat, ha, wenn ich mir jetzt so ein Ei anschaue, das wird ja nicht schwerer. Aber irgendwie hat da der Zensor, wie jetzt Pfeffer so sagen würde, der Zensor hat da geschlafen.
Ja, obwohl ich es immer ein bisschen müßig finde, bei so Science-Fiction-Serien so allzu nitpickerisch ranzugehen und
ja,
zu sagen,
aber das sind so große Fehler.
Die Gesetze funktionieren ja nicht und das ist ja nicht physikalisch richtig. Ich finde, in so Science-Fiction-Serien sollte es eher so sein, wenn die Science-Fiction-Serie eigene Gesetze aufsetzt, dann soll sie sich bitte auch dran halten. Und wenn sie mit ihren eigenen Gesetzen bricht, dann kann man mit dem Argument gern kommen.
Ja, insofern haben sie ihre eigenen Gesetze gebrochen, weil sie haben gesagt, das spielt auf dem Mond der Erde.
Ja.
Das ist unsere Realität. Also kann ich davon ausgehen, dass auch unsere physikalischen Gesetze gelten.
Okay.
Ich finde es einfach eine Schlampigkeit. Das ist einfach, ich würde jetzt da keine Lustlosigkeit unterstellen, aber irgendwie, da kann man sich da schon denken, sagen so, ich habe irgendwie keine Lust an dieser Folge. Ja. Also, das Ende reißt es nur ein bisschen raus, das war grandios, wo sich Clara und der Doktor dann richtig streiten in der TARDIS. Aber sonst.
Ich fand auch irgendwie die Sache vom Doktor, also der Doktor gefällt mir immer besser mit der Zeit und den Stunt, den er da bringt. Ja, Menschheit, es ist euer Mond, entscheidet selber, was ihr damit macht, ich bin raus. Das fand ich schon ziemlich cool.
Ja, ja. Das wird noch einmal in der zweiten Folge, ist mir doch noch mal einiges klarer geworden, dass Clara das Problem nicht hat.
Ich habe die Folge noch nicht gesehen, diese aktuelle, weil meine Woche zu voll war. Also da bitte nicht spoilern jetzt.
Ja, ne, ich spoilere nicht viel von der Handlung. Ich meine einfach nur, sie müssen aufpassen, dass sie es nicht übertreiben. Denn der Doktor wird von, also es hieß ja, der dunkle Doktor, der wird wieder böser, gemeiner. Und er ist nicht gemein, er ist einfach unfreundlich. Und wenn ein Charakter drauf angelegt ist, dass er unfreundlich ist, dass also da ist irgendwie sie gehen von nicht nett und dunkel und dark und sowas gehen sie zu einfach schlichtweg unfreundlich und zu einfach nicht sympathisch und das würde den Doktor töten für die Zuschauer, wenn er einfach nicht sympathisch wäre, also noch nicht mal als Anti-Held. Ja, schau, da gibt es am Anfang einen Dialog zwischen Clara und dem Doktor, wo mir sehr viel klar geworden ist.
Ach so, in der nächsten Folge ist sie noch dabei, also in der Orient-Express-Folge. Ja, genau. Ich dachte jetzt, Clara ist jetzt in der Folge dann schon weg und der Doktor heißt jetzt erstmal alleine.
Ja, genau. Aber da wollen wir jetzt noch nicht so viel verraten, weil manche wollen sich das ja noch anschauen. So, von einem Doktor in einer blauen Kiste gehen wir jetzt zu einer Maus mit einem blauen Elefanten. Genau. Und da erzählt uns jetzt Angbo etwas.
Leider Gottes ist nämlich der Animator oder der Mann, sagt man im Deutschen eigentlich Animateur?
Ich glaube, es ist ein Zeichner.
Ein Zeichner, ja.
Also er hat...
Ein Animationszeichner.
Der hat noch wirklich mit Bleistift gezeichnet, also...
Ja, das haben ja sehr, sehr viele Animators. Also ich nenne die einfach Animators, weil...
Ja, okay, mich du bist da schon Animators. Zu tief drin.
Die haben noch sehr, sehr lange mit Bleistiften gezeichnet und eben ihre Rohzeichnungen, also ihre Animationsskizzen als solches auf Bleistift abgeliefert und dann gibt's halt die sogenannten Reinzeichner, die dann quasi diese Zeichnungen wiederum in Tuschezeichnungen dann übernehmen. Dann gibt's noch die sogenannten Kolorateure, die dann einfach bloß dafür da sind, Sachen auszumalen, im Endeffekt. Es gibt noch sogenannte In-Betweener, die quasi so die, also ein normaler Animator zeichnet eigentlich nur diese, glaube ich, jeden vierten oder fünften Frame. Und die In-Betweener machen dann quasi so das, was dazwischen kommt. Christopher?
Das ist ganz lustig, dass du das jetzt so erklärst, weil die Maus hat mal eine Sendung über Friedrich Streich eben gemacht,
schon etwas länger
her. Und genau dort wird das genau so erklärt. Also da sitzt der Friedrich Streich. Das ist der Friedrich Streich. Der Streich zeichnet die Maus. Klingt komisch, ist aber so.
Ist aber eine andere Sendung.
Was?
Das mit dem ist so, klingt komisch, ist aber so, ist aber Peter Lustig gewesen.
Ja, macht das nicht Armin auch?
Nee, das war Peter Lustig.
Ah, okay. Gedacht, das wäre mit der Maus gewesen. Ja, und genau dort wird das sehr schön kindgerecht eben, aber sehr toll erklärt.
Mhm. Genau. Ich habe mein Wissen mehr so aus eigentlich so dem Buch, was jeder, der sich mit irgendeiner Art und Weise von Animation oder mit Animation auseinandersetzt, also mit dem Machen von Animationen, eben dem sogenannten Animator's Survival Kit, was halt, das ist halt so das Buch, das ist so quasi die Bibel, die man mal gelesen haben sollte, wenn man irgendwas mit Animation machen will. Ja, und da habe ich halt so einen Großteil meines Wissens raus. Genau, und eben der Zeichner bzw. Animator, ich weiß gar nicht, ist der auch Erfinder gewesen von der Maus?
Nein, das war so, nee. Also es gab, ich weiß nicht, wie die gute Frau hieß, die Maus erfunden hat. Also es gab Comics mit der Maus, schon bevor es Sendung mit der Maus gab. Und dann wurde quasi Friedrich Streich von dem WDR beauftragt, mach uns mal daraus Animationen für unsere neue Kindersendung. Also kann man so sagen, Friedrich Streich hat der Maus das Laufen beigebracht.
Mhm.
Und er hat auch die Ente, ich glaube, Elefant und Ente erfunden. Also er hat die Maus, wie wir sie heute kennen, geprägt. Also die Maus, wie wir sie heute kennen, das ist Friedrich Streich. Es gab sie schon davor, aber nicht in dieser Form. Also sie war nicht animiert und es gab keinen Elefant und keine Ente.
Ich glaube, es gab sogar noch mal eine Maus-Episode so als Roundup oder als Follow-up für, es gab ja eben die angesprochene Episode von So wird eigentlich die Maus gemacht. Ne? Mit diesem alten, wir zeichnen halt noch mit Papier auf, mit Bleistift auf Papier. Mit Papier auf Bleistift macht irgendwie wenig Sinn. Mhm. Und dann kommen halt die Kolorateure, die das Ganze dann auf Folien drauf machen und dann wird das halt abfotografiert und bla. Und dann gab's, glaube ich, da nochmal so ein Follow-up, so von wegen, und jetzt ist es aber ganz anders, weil jetzt haben wir nämlich Computer und müssen das nicht mehr alles Frame by Frame und genau. Mhm. Und das hat halt auch die Maus ein bisschen also jetzt nicht vom Look her. Also das finde ich relativ eindrucksvoll, weil der Look halt mehr oder weniger trotzdem erhalten geblieben ist. Was du ja bei vielen Sachen, die halt so aus dem analogen Zeitalter von Animation dann Richtung digital gegangen ist, dann immer mal wieder hattest, dass das eben dann schon ein bisschen anders aussah und dann eben voll nach Computer aussah.
Ich würde mal schätzen, dass relativ viele gezeichnete Serien so angefangen haben, oder? Dass es erstmal Hand und mit Folie ist und dann erst später zum Computer gegangen
ist. Ja, ich meine, diese ganzen Geschichten, was ja die ganzen alten Disney-Filme, also Disney hat ja gerade für Richtung, wie muss eigentlich ein Animations-Workflow aussehen, damit man das als Film oder als Serie machen kann überhaupt, hat Disney ja extrem viel gemacht.
Ja, ich habe.
Die haben das teilweise echt erfunden.
Ich hatte als Kind so eine hier VHS-Kassette von Susi und Strolch. Mhm. Da war davor ein kurzer Schwarz-Weiß-Film davor geschnitten, so eine Art Making-of. Und da haben sie auch gesagt, wie viel Tonnen Farbe sie dafür gebraucht haben und sowas. Mhm.
Ja, das ist schon lustig. Selbst im Computerzeitalter hat das ja noch ewig gedauert. Ich glaube für eine Sekunde von Toy Story 1 haben sie eine Woche gearbeitet.
Ja, das war aber was anderes. Nee, gerendert, was ja ein Unterschied ist.
Aber ich glaube, auch animiert und solche Sachen. Mhm. Also ich glaube, die Gesamtarbeitszeit hat sich dann auf eine Woche pro Sekunde kumuliert.
Ja, stimmt. Damals gab es noch bloß Forward Kinematic und keine Inverse. Wie soll ich das jetzt erklären? Stellt euch vor, bei aktuellen Animationsfilmen ist es halt so, dass du eine Figur so animierst, dass du ein Knochenskelett drunter hast. Also ein vereinfachtes. Also du hast halt zum Beispiel, stell dir einen Arm vor, der hat halt eine Schulter, der hat einen Ellbogen, der hat vielleicht noch ein Handgelenk. Und das gab es damals halt noch nicht. Und da musste halt wirklich alles klein in klein, musste das halt alles wirklich zurechtgezupft werden. Und es war halt echt eine Sauarbeit gewesen. Und irgendwann ist Pixar auf die Idee gekommen, das muss einfacher gehen. Und sind halt irgendwann, also ich weiß nicht, ob es direkt sogar aus Pixar kam, die Geschichte mit den Bones, oder ob das halt irgendjemand anders, weil Pixar hat ja in dem Gründungsteam massiv Programmierer drin gehabt, die da einfach mal die Animationswelt revolutioniert haben. Also was jetzt Computeranimation angeht. Es gibt aber eben noch den Unterschied zwischen 2D- und 3D-Animation. Das ist halt auch noch so ein Punkt, wo es halt, glaube ich, wo man den Unterschied zwischen ist halt per Hand gezeichnet und ist dann halt mit dem Computer, ist, glaube ich, der Sprung von Meinzelmännchen. Die wir, glaube ich, alle kennen, oder?
Mhm. Ja, schon.
Ne? Das sieht man halt, die haben es relativ lang noch mit Handzeichnung gemacht.
Okay.
Sind dann irgendwann dazu übergegangen, das Zeug am Computer zu machen, was halt schon mal ein Abriss im Look halt gewesen ist, weil es sah dann halt ein Stück moderner aus und ich glaube, mittlerweile sind sie auch komplett auf 3D mit Cell-Shading, also was jetzt so dieser Comic-Look ist mit harten Schatten und Zeug. Ja.
Ich finde, also was mir aufgefallen ist, zum Beispiel bei South Park, das war ja am Anfang irgendwie wirklich ausgeschnittene Papierfiguren, wenn ich das richtig erinnere, oder?
Nee, South Park haben eigentlich schon relativ zeitig mit Computern angefangen, aber ganz am Anfang war es halt eine reine 2D-Engine gewesen. Also sprich, wirklich reines 2D-Rendering, wo halt jeder Frame irgendwie zugewiesen hat, okay, also
ich glaube, der Pilot ist so gemacht zumindest, oder?
Ja, ich glaube, der Pilot wurde wirklich noch so ganz herkömmlich mit, wir machen, glaube ich, Formen und fotografieren die ab. Also wir schneiden zum Beispiel einen Kopf aus, also die Umrisse vom Kopf. Dann kommt halt ein Mund drauf, da kommen Augen drauf, die halt gewisse Ausdrücke haben. Und ja, und das wurde dann halt Bild für Bild für Bild abfotografiert. Und dann relativ schnell nach dem Piloten sind sie dann schon dazu übergegangen. Ich glaube, die haben 3D Max oder irgendwas genommen, so in die Richtung, und haben das dann halt als reine 2D-Animation gemacht. Und ja, und mittlerweile sind sie halt schon so weit, dass, also was man jetzt gerade auch im Film, glaube ich, das erste Mal gesehen hat, also in dem ersten Film, wo die dann halt wirklich richtige 3D-Elemente benutzt haben. Was man halt gerade im Simpsons-Film auch massiv gesehen hat.
Ja, bei dem Piloten sieht man auch, dass der noch nicht so gut gemacht ist. Also da hatten jede Figur irgendwie noch so einen komischen Schlagschatten dahinter. Und
ja, genau. Und der Schlagschatten, lustig. Der kam halt einfach darauf, dass du eben ausgeschnittenes Papier irgendwo unter eine Glasscheibe geklemmt hast, das beleuchtet und abfotografiert.
Mhm. Mhm. Okay. Genau. Was habt ihr denn für Erinnerungen mit der Maus? Habt ihr sie geguckt regelmäßig und wie fandet ihr das so?
Ich weiß noch, also ja, das war noch zu DDR-Zeiten, dass wir eben kein Westfernsehen hatten bei uns auf dem Fernseher. Meine Oma aber schon. Und ich weiß, dass ich Sonntag vorm Essen, also damals lief die Maus, also ich weiß nicht, wann sie heute eigentlich gesendet wird, aber damals lief die Maus halt sehr, sehr zeitunsouverän eben zum Sonntag. Und ich habe mir das irgendwie ziemlich fast jeden Sonntag, so vom Mittagessen habe ich mir das dann angeschaut. Und ja, habe da eben schon sehr, sehr frühe Erinnerungen an eben die Maus. Und ja, ich glaube, Erik, du hast es nicht so richtig mitgekriegt, weil du warst ja im Tal der Ahnungslosen, ne?
Nee, ich war zu der Zeit noch gar nicht geboren.
Ach so, stimmt.
Ich bin ja ein Nachwendekind.
Ach ja, stimmt.
Ja, ich auch. Aber ich habe auch im tiefsten Westen gewohnt. Also ich habe, sagen wir mal so, die frühesten Kindheitserinnerungen, die ich mit Fernsehen verbinde, ist mit der Sendung mit der Maus. Also es war schon gute Tradition, dass wir Sonntagssendung mit der Maus geschaut haben. Es gab auch immer Streit, wenn ich dann pflichtbewusst sofort nach dem Captain Blaubeer, der dann immer am Schluss lief, sofort das Fernsehen ausgemacht habe. Ich gesagt, Maus ist vorbei, jetzt wird der Fernseher ausgemacht. Kommt eh langweiliger Presseclub. Und dann habe ich immer Anschluss bekommen, weil danach kam ja immer noch eine Vorankündigung für die nächste Maus. Und das habe ich immer vergessen und habe ich immer zu früh den Fernseher ausgemacht. Und mein Bruder war immer sehr sauer mit mir.
Wurde das echt geteasert?
Da immer so gesagt, ja, und nächste Woche machen wir das. Und dann ist irgendwie noch Maus-Türöffner-Tag und solche Sachen. Also es gab immer noch so einen Abschluss mit Christoph und so. Und den wollten wir natürlich auch mitnehmen. Aber ich vergaß das immer und habe dann zu früh dieses Fernseher ausgemacht.
Ja, ich meine, das hat ja Peter Lustig damals in den Sendungen auch immer gemacht, der dann gesagt hat, am Ende so, abschalten. Ja.
Meine ersten Kindheitserinnerungen auch so relativ mit die ersten Fernsehsendungen, die ich gesehen habe, ist die Maus. Da ist meistens mit mir Vater davor eine halbe Stunde spazieren gegangen. Dann war gemeinsam Maus gucken, weil Maus ist ja auch so, ist ja nicht bloß für Kinder, ist ja auch interessant für Erwachsene. Und da haben wir das dann zusammen angeguckt und dann, wenn die Maus zu Ende ist, um 12 gibt es halt Mittagessen.
Ich traue mir ja kaum zu sagen, wo ich vor der Maus war. In der Kirche.
Okay.
Ja. Aber es war Kindergottesdienst, der war nur einmal im Monat und der war cool. Aber das Lustige ist, der Einzige, der jetzt auch in der Familie regelmäßig Sendung mit der Maus schaut, ist mein Vater.
Ich dachte, dein Pastor aber.
Nein. Also mein Vater, wenn der sonntags, also meine Eltern gehen oft wandern, wenn die irgendwie sonntags zu Hause sind, dann schaut er natürlich Sendung mit der Maus. Ich schaue mittlerweile immer gerne den Presseclub, der danach kommt, aber.
So ändern sich Interessen, ne? Ja. Aber. Ja. Ich muss echt sagen, also ich finde auch, dass die Maus...
Die ist für alle Altersklassen.
Ja, natürlich. Und sie hat halt wirklich eine Art zu erklären, wo du bestimmte Abläufe einfach gut erfasst. Also
als ich mit der Maus angefangen habe zum Beispiel, war das mit dem Team zum Beispiel so, da gab es erstmal nur Armin und Christoph. Und dann kam dann noch dieser mit der Brille dazu, der Ralf.
Ja.
Ach hier, der etwas jüngere.
Und als ich älter geworden bin ich dann mehr von der Maus weggekommen und mehr zu Wissen macht A hin.
Was ja Ralf Kaspers mit
Schari
gemacht hat, ja genau. Was auch eine sehr, sehr geil, was im Prinzip genau dieses Erklärbär-Dings sie gemacht hat. Was ich eine sehr, sehr, sehr gute Sendung
fand. Das Coole ist, ich hab mir die vor kurzem nochmal angeschaut, die laufen ja immer noch und die sind immer noch lustig.
Cool.
Also die haben zum Beispiel damals erklärt, wie ein Fluss entsteht, haben ein kleines Modell, einen Fluss gebaut und dann hat dann Ralf ist ja immer der so ein bisschen Quatsch macht und Schari ruft dann immer zur Ordnung und dann wollte er so ein bisschen Godzilla spielen und ist halt in diesem Flussbett rumgestampft. Also ich kann mich noch erinnern an die eine Aussendung, die nur darum geht, wie ein Flugzeug funktioniert. Also von der ersten Schraube, bis es dann abgehoben ist, haben sie, also Maus geht ja irgendwie, wie lange geht die? Eine Stunde? Eine halbe Stunde?
Eine halbe Stunde. Aber ich glaube, das mit dem Flugzeug ging echt über mehrere Wochen.
Nee, es war eine Sendung, dazwischen kam immer eine Maus, also so ein Clip, aber der einzige Beitrag war wirklich Flugzeug.
Ja gut,
für mich als Kind war das der Wahnsinn. Ich konnte das gar nicht komprimieren. Ich konnte das gar nicht verstehen. Irgendwie eine halbe Stunde über ein Thema. Wie geht das? Wie können das Leute kognitiv auffassen? Das war gegenüber meinem Horizont, ich als Zehnjähriger.
Du hattest das natürlich dann auch nicht ganz so in deinem Kopf ausgedrückt. Aber ich kann mich noch erinnern, also Maus war ja prinzipiell immer so mit mehreren Themen. Und dann gab es aber immer so diese Sondersendungen, die halt dann monothematisch irgendwo ausgefranst sind. Also eben zum Beispiel, wie fliegt ein Flugzeug und was passiert da eigentlich und wie wird das Scheißding dann halt irgendwo zusammengeschräubelt und was macht das Flugzeug dann? Und wobei ich die Sendung aber immer gut fand. Eben mit dieser Monothematik und gucken wir mal, wie was funktioniert. Ich meine, ohne die Maus wüssten wir heute nicht, wie, Teebeutel zustande kommen. Was ja auch, glaube ich, so eine monothematische Sendung gewesen ist.
Da hatten sie ja am Anfang das mit einem normalen Blatt Papier gemacht und sich gewundert, warum hat das jetzt nicht funktioniert?
Und schmeckt scheiße und
sind sie reingegangen in das Thema. Ich finde, bei der Maus, da gibt's auch sehr so durchziehende Memes irgendwie. Also so verschiedene Arten von Beiträgen kann man ja in eine Richtung einordnen. Zum Beispiel die Christoph-Beiträge sind immer so, dass er seine Sprecherin aus dem Off hat und eigentlich selber nichts sagt und sich am Anfang immer über irgendwas wundert und dann auf die Reise geht, um die Antwort zu kriegen.
Und der andere, der Armin, der war halt eher eigentlich der Sprecher und ich rede halt über eine Geschichte.
Ja. Und der Armin hat auch häufig was gemacht. Hier, so, wir gucken uns jetzt an, wie irgendwas hergestellt wird. Ich sage euch aber erst nicht, was es ist. Und am Ende löse ich auf, was da hergestellt wurde. Und ihr könnt die ganze Zeit erstmal rätseln, was wird denn da hergestellt? Was wird denn da gemacht mit dieser riesen Bahn an Alufolie und ja, und das war schon irgendwie cool, da immer zu rätseln und sowas.
Christopher? Ich kann mich noch an einen Beitrag erinnern, wo er einen kleinen Metallring gezeigt hat. Also die Beiträge werden immer so aufgebaut, es wird ein kleines Element gezeigt des Produkts und dann wird quasi aufgeschlüsselt, wo das eingesetzt wird. Und dann ein kleiner Metallring und es hat sich aufgeschlüsselt, die haben gezeigt, wie ein Regenschirm hergestellt wird. Und dieser Metallring ist dieser Ring, der oben auf die Spitze draufgesetzt wird. Und es war einfach extrem cool. Es war einfach so, Regenschirm ist natürlich nicht so spannend in der Herstellung, aber einfach durch dieses Rätseln, was ist das jetzt? Natürlich, das war wirklich, das Konzept hat funktioniert. Ich saß mit meiner ganzen Familie davor und wir haben gesagt, was ist das jetzt? Ist es das? Nein, ist es das? Nein. Und es ist einfach didaktisch, einfach so perfekt.
Ja. Weil du halt sogar damit noch andere Altersgruppen eigentlich ansprichst, als was du eigentlich vielleicht sogar beabsichtigt hast. Es gibt ja noch die Mausgeschichten, die der Christoph gemacht hat. Was dann so quasi nochmal so teilweise entweder so im Alphabet gewesen ist, halt so die Themenfilme von der Maus genommen haben und die noch mal so ein bisschen teilweise auch aufgewertet und noch mit Informationen noch bestückt. Teilweise gibt's noch Making-ofs, die auch sehr, sehr interessant sind. Mich hat ja damals bei den Maus oder bei den Filmen hat mich halt immer so diese Zeitraffer total fasziniert und ich habe mich immer gefragt, wie geht denn das eigentlich? Gut, dass es im Endeffekt einfach bloß eine Kamera ist, die halt hingestellt wird und halt ab und zu mal ein Bild macht. Ja. Und das die Bilder dann halt einfach aneinander, gut, das braucht halt Zeit, aber bla. Und was absolut, also was ich eine total absolut legendäre Sendung oder Ausgabe davon finde, ist, kennt ihr die Maus zum Thema Internet?
Ja.
Oh, so wo gut erklärt wird, wie IP-Adressen funktionieren.
So gut.
Und das aber in so einer grundlegenden Art und Weise, dass es halt wirklich echt ein Achtjähriger wirklich kapiert.
Die hat schon der Internetpapst gewürdigt.
Ja, also die ist halt einfach so super.
Wo sie dann durch die Gänge des WDRs rennen, die kleinen IP-Päckchen.
Ja, es war so herrlich.
Ja, und dann ist ein Gang zu und da sitzt dann einer, der den anderen Weg zeigt, wo das Paket noch lang gehen kann.
Ja, genau, und du kriegst halt anhand von der Zahl, von der sie lang, aber die haben halt wirklich auch IP-Adressen genommen. Also, die halt im Zweifelsfalle funktionieren würden, ne? Also, es war halt echt super gemacht.
Okay. Und bei den Videos, wie was hergestellt wird, fand ich auch immer cool, dass sie manchmal so Schritte haben, ja, wir können jetzt nicht in die Maschine reingehen, deswegen vereinfachen wir das mal mit einfacheren Mitteln und zeigen euch, was da so im Groben passiert da drin. Und
ja, genau.
Das haben sie immer gut auf den Punkt gebracht damit dann.
Ja.
Also ich habe wirklich, muss schon wirklich sagen, ich habe teilweise als Kind sehr, sehr komplexe Sachen eben durch die Maus einfach verstanden.
Ja, das ist heute noch so, dass ich irgendwie überlege, Moment, woher weiß ich das? Ah, das habe ich mal bei der Maus gesehen oder das habe ich mal bei Wissen macht A gesehen.
Ich glaube, es ist halt lustig, wenn dir das halt sowas halt irgendwie so in einem Gespräch passiert, du unterhältst dich mit irgendjemand über ein Thema und sagst dann, ja, klar, das ist so und so und das funktioniert halt so und so und das ist so, woher wissen die den Scheiß? Und du musst dir dann eingestehen, ja, ist halt aus der Sendung mit der Maus. Ja.
Was zum Beispiel Wissen macht A über auf das Ding der Maus noch draufsetzt, ist der wahnwitzige Umgang mit Wortspielen und sowas. Und
ja, man echt der ist viel, super, das stimmt.
Echt viel rhetorische Sachen mit.
Ja.
Ich glaube, also, dann gibt's ja noch ein Maus-Franchise quasi für ein etwas jüngeres Zielpublikum. Ich glaube, die Sendung mit dem Elefanten oder sowas heißt die.
Ja, und dann gibt's auch das für Ältere, das ist frag doch mal die Maus. Also ich habe beides noch nicht gesehen. Mhm. Hat jemand von euch?
Ja, ich glaube, frag doch mal die Maus, ist mir, glaube ich, irgendwann schon mal über den Weg gelaufen.
Frag doch mal die Maus, habe ich schon mal gesehen. Da war es noch mit, ja, das war die letzte Sendung mit diesem Jörg Pilawa, der das dann noch moderiert hat. Jetzt macht das ja Hirschhausen.
Ah.
Aber Pilawa fand ich, hat das cool gemacht.
Ja. Wobei ich Hirschhausen zumindest vor ein paar Jahren ja noch relativ cool fand, weiß ich nicht, wie er jetzt ist. Ja, ich fand halt die Mausgeschichten nochmal relativ cool, weil die sind da halt einfach nochmal so alphabetisch durch diese ganzen Themenfilme da durchgegangen und haben die halt einfach nochmal gezeigt und teilweise halt noch so Follow-ups gemacht und gesagt haben, oh, das ist jetzt mittlerweile anders, aber so im Grunde genommen funktioniert es noch genauso und ja, es war ganz schön. Und wie gesagt, es war halt auch irgendwie relativ cool, nochmal so den Christoph und den Armin da halt nochmal irgendwie so als Erwachsene nochmal wiederzusehen. Ich denke, das hat auch so ein bisschen Kindheitsverklärung so ein bisschen mit drin, aber es war halt schön. Es lief zwar auf dem Kika, aber drauf geschissen. Ich meine, der Kika weiß, glaube ich. Ja, ich glaube schon,
das war sogar schon Wolf von Game One.
Ex-Game One, aber ja. Ich glaube schon, dass sich der Kika auch bewusst ist, dass die schon auch zu einem gewissen Teil ein anderes Publikum als ihre eigentliche vorgegebene Zielgruppe ansprechen. Ich meine, siehe Bernd das Brot.
Naja, es gibt aber viel, Bernd das Brot ist auch so eine Geschichte, der war ja gar nicht erst der Hauptcharakter. Es gab ja diese Show mit Chili dem Schaf.
Priegel dem Busch.
Genau. Und Bernd das Brot war ja nur als lustiger Sidekick. Also das ist wie die Minions oder wie die Pinguine bei Madagaskar, hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Ganz kurz, weil wir letzte Woche Trailer gemacht haben. Es gibt einen Trailer zu dem Pinguine von Madagaskar-Film, gesprochen von Werner Herzog.
Mhm.
Okay. Das ist sehr cool. Wollte ich nur ganz kurz einwerfen.
Ich wollte noch was zur Maus sagen.
Okay.
Ich glaube, sie hatten da auch mal so einen Metafilm gemacht. Also so einen Film, so einen Beitrag, wie wird ein Mausbeitrag gemacht?
Ja, ja, klar.
Das gab es, glaube ich, auch. Und sie haben da schon relativ viele coole Sachen gemacht.
Wisst ihr, was jetzt noch fehlt? Mausbeitrag über Podcasts.
Mhm. Wie wird über Podcatcher?
Das ist der Christoph. Der Christopher redet in ein Mikrofon. Nein,
das ist der Tim.
Das nennt man
Tim, ja, genau das. Der macht Podcast. Das ist wie Radio, nur im Internet.
Und
klingt komisch. Ist aber so.
Ja, echt. Ja, der Mausbeitrag über Tim. Also ich glaube, das wäre dann wirklich so, glaube ich, auch für Tim so der endgültige Ritterschlag so von den alteingesessenen Medien als anerkanntes eigenes Medium.
Das wäre so cool. Tim bei der Maus, das wäre.
Und das ist das Studio von dem Tim, das er sich selber aufgebaut hat.
Das nennt sich dann die Metaebene. Klingt komisch. Ist aber so.
Und jetzt schauen wir mal, was der Tim so den ganzen Tag macht.
Siehst du erstmal Mate saufend rumsitzen? Ja.
Das ist Club Mate. Club Mate hat Koffein. Das dürfen nur die Erwachsenen trinken.
Der Tim braucht das aber zum Arbeiten. Der kann sonst nicht.
Ja. Das wäre, da müssen wir mal einen Brief an die Maus schreiben. Ja. Maustüröffnertag in der Metaebene. Das, ja, aber naja, dafür muss er noch Ziele im Leben haben. Was ich noch sagen wollte, ganz kurz, eins der besten Sachen bei Wissen macht A. Sie haben mal erklärt, warum Flugzeuge fliegen.
Und also das mit dem Auftrieb und so
dem Zeug. Und dann haben sie eine Analogie gebracht mit dem Konzert, wo Leute raus wollen und die, also ganz viele, also es gibt zwei Ausgänge. Einer ist weiter hinten und der andere ist ganz nah. Und alle wollen natürlich zum Näheren, deswegen fließt dort der Menschenstrom langsamer. Und wenige sind schlau und gehen zum hinteren Ausgang und deswegen sind die, die den längeren Weg haben, schneller als die, die den kürzeren Weg haben, weil wie war das? Also es wird ja, also die Flugzeuge fliegen, weil die ja, der Flügel wird hochgesaugt.
Ja, genau, weil oben rum ist halt
und Unterdruck weniger, und oben ist Unterdruck. Also, genau. Also ich bin, man merkt, ich bin nicht Ralf Kaspers und ich mache nicht Wissen macht A. Ich glaube,
du siehst auch ein kleines bisschen anders aus.
Ja, das stimmt auch. Du übrigens bist auch nicht Schari.
Ja.
So als Kollege.
Da fehlen mir diverse
Haare.
Einstellungen.
Ja, also, genau.
Eigenschaften.
Ja, genau. Was ich
gesagt habe. Apropos Ralf Kaspers und Podcasts, da gibt's einen schönen zweigeteilten Podcast vom Jobscast.
Stimmt, den habe ich gehört.
Wie wird man Ralf Kaspers?
Ja, genau. Naja, es geht um Medien oder was?
Es geht um Medien, um Wissen macht A, um so ein bisschen Nerd sein und sowas und es ist schon echt cool gewesen.
Mit Ralf Kaspers?
Ja.
Ja.
Gibt's den Jobscast eigentlich noch? Den fand ich echt ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht mehr höre.
Ich glaube, da kommt aktuell nichts mehr raus.
Ha.
Aber das kann auch sein, dass der einmal bei meinem, ich hau mal meinen Instacast raus, weil ich zu viel drin habe und fange nochmal neu an, alles zu abonnieren. Dass ich den nicht wieder neu abonniert habe und deswegen. Aber ich habe ihn auch aktuell bei der Hörsuppe nicht mehr gesehen. Bei den aktuellen Folgen.
Vielleicht hat er auch einfach bloß einen neuen Job gefunden und muss den jetzt nicht mehr machen. Er hat halt jetzt das gefunden, was ihm gefällt und das macht er jetzt.
Ja. Ich recherchiere das gerade mal. Redet weiter.
Ja, genau. Nee, aber Wissen macht alles halt auch. Es gibt halt so ein paar Geschichten so in diesem öffentlich-rechtlichen Dingsi-Rundfunkszeug, wo du halt echt sagst, okay, das Zeug ist es halt echt wert, dafür Gebühren zu verlangen. Zum Beispiel eben Arte die meiste Zeit. Eben solche, ich meine, klar, die Sendung mit der Maus hat irgendwo Kultur geprägt. Ich meine, wir unterhalten uns jetzt drüber und haben irgendwie alle drei was dazu zu sagen. Ich habe halt sehr, sehr frühe Erinnerungen dran und dass ich mir das halt angeguckt habe und dass ich das halt immer interessant fand und halt die Geschichten super fand und alles. Und Captain Blaubeer, ich meine, die haben es geschafft, Walter Mörs in eine Kindersendung zu bringen.
Ne? Als ich das Jahr in Dresden in der Druckerei gearbeitet habe, war ich am Wochenende meist in so einem noch Nachtschichtrhythmus drin und hab dann halt nach Mitternacht noch auf der ARD die meist James-Bond-Folge, die da kam, geguckt. Und das ist eigentlich cool, dass sie das bringen, aber es ist halt auch schade, dass sie das erst so spät bringen.
Ja, es gibt halt so vieles, was halt irgendwie teilweise eigentlich cool wäre und eigentlich auch einem größeren Publikum von Sendezeiten präsentiert werden müsste. Aber ich weiß nicht, aus welchem Grund, die nicht einfach ab und zu mal die Eier haben, sowas einfach zu machen. Wie, ich meine, man kann über zum Beispiel Jan Böhmermann, kann man gespalte Meinung sein. Ich mag den ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich weiß, Jan Böhmermann schlecht finden ist eigentlich als Podcaster schlimm, aber ich
fast mag so schlimm den halt, wie Holge schlecht finden.
Ja, ich mag den halt als Typ nicht. Ich mag die Art und Weise nicht und es ist halt so, es ist Geschmackssache. Ne? Aber was der so an Sendungen jetzt auf diesen so quasi dritten Programm von der ARD, diesen Kulturprogramm gemacht hat, das war echte Kultur gewesen.
Meinst ZDF Neo?
Ja.
Es ist aber ZDF.
Ja, schon, es ist ZDF, aber es ist ja irgendwo trotzdem ein drittes Programm. Es ist ja nicht das ZDF, also es ist ja das zweite deutsche Fernsehen. Und davon dann nochmal der Ableger, muss ja dann logischerweise das dritte sein. Ich fand's halt trotzdem echt cool und ich fand's halt sehr, sehr mutig, was da gemacht worden ist und was da versucht worden ist. Und dann wurde es halt irgendwo abgesägt oder gekascht oder weiß der Teufel was. Oder eigentlich sagen wir ja, der Scheiß, der gehört eigentlich aufs erste deutsche Fernsehen und dann halt auch zu einer Sendezeit, wo das irgendjemand anguckt. Aber ja, da ist dann, sind dann halt, weiß ich nicht, sind da irgendwie fehlen da die Eier oder sowas. Entschuldigung, wenn ich so ein Begriff benutze, aber fehlen da irgendwo die Eier, sowas zu machen, also sowas einfach auch mal auszuprobieren.
Also jetzt gerade speziell Jan Böhmermann hat das ZDF, glaube ich, am Donnerstag bekannt gegeben, dass sie ihn bis 2015 exklusiv unter Vertrag nehmen und dass eine Sendung ZDF, das Neo-Magazin, auf 38 Folgen erhöht wurde. Und das ist jetzt freitags, glaub vor oder nach der Heute-Show auch auf dem ZDF ausgestrahlt wird.
Heute-Show kommt wann?
22 Uhr, also 20.15 Uhr ist ja schon lange nicht mehr beste Sendezeit für das Publikum ja, von Neo Magazin.
Nee, das ist schon lange keine Primetime mehr. Also ich meine so 22 Uhr oder irgend sowas. So.
Also nee, auf jeden Fall von um die Heute-Show rumzukommen, ist ja schon was Gutes. Also da zieht man ja schon, also bekommt also ich sag mal so, natürlich, das ZDF arbeitet da zu langsam, aber sie haben das richtige Zeichen gesetzt, indem sie erstmal ihn exklusiv unter Vertrag genommen haben, seine Sendung mehr Folgen gegönnt haben und ihn auch ins Hauptprogramm geholt haben. Das ist ja schon ein Zeichen.
Ja, wie gesagt, also, ja, es sind halt wieder diese, ja, die ollen Medien, ne? Also so quasi diese andere Welt jenseits vom Internet. Es wäre halt cool, irgendwie mehr solche kulturellen Geschichten echt mehr zu sehen. Aber gut, die müssen halt auch ihre Peer Group halt ansprechen und die sind halt irgendwie momentan wir noch nicht.
Peer.
Wir wären das vielleicht irgendwann mal, die Peer Group vom ZDF zum Beispiel.
Die Birnengruppe.
Da habe ich heute einen interessanten Gedanken auf Twitter zugelesen, dass die Medienschaffenden, also die aktuell über das Programm bestimmen, davon ausgehen, dass die jungen Menschen irgendwann das Konsumverhalten haben, das sie selber haben.
Und das deswegen ja nicht funktioniert.
Genau, und das ist ja ein Fehlschluss. Weil selbst wenn wir 60 sind, werden wir nicht so konsumieren wie die heutigen 60-Jährigen.
Ich glaube, halt, das ist sogar naturalistischer Fehlschluss, oder?
Mit ja, diesem, natürlich.
Wie es sein sollte, gleichzusetzen mit wie es ist.
Das klingt richtig.
Das ist halt ja wrong on so many levels. Also ich meine, allein dadurch, dass sich halt der Lebensumstand schon mal so massiv ändert, sei es jetzt durch irgendwelche Technik zum Beispiel. Ich meine, vor, weiß ich nicht, als ich in einem jugendlichen Alter von 14 Jahren war, da war halt Internet absolut kein Thema.
Ja? Das und mittlerweile ist auch, Technik ist auch so ein Wort, was mir durch die Werbung total kaputt gemacht
ja,
worden
Technik,
ist. Ja, Technik. Weil wenn immer jemand Technik sagt, habe ich der diesen Technik. Dicken Typ mit Bart.
Ja, ja, hast du ja. Den Typen. Und jetzt hast du den sogar noch als Bild. Soll ich ja. Die Haare noch aufmachen? Ja, nee, aber
das ist ähnlich wie, Achtung, Developers.
Developers. Und jetzt habe ich wieder den Springen.
Habt ihr das neue Cover mit Steve Ballmer gesehen, der Basketballmer?
der seinen Spielern verbietet, iPads zu benutzen.
Warte, ich suche das eben raus.
Ich habe halt ja gerade auch in den letzten Jahren sehr extrem an mir selber festgestellt, wie sich mein Medienkonsum einfach mal massiv extrem verändert, halt von passiven Medien wie Fernsehen, Radio, irgendwas, als ich halt noch jünger war, zu eben Internet ist geil und ich kann da nicht bloß konsumieren, sondern ich kann da teilhaben und ich kann selber machen, was ich ja jetzt gerade im Moment mache. Und das ist schon echt krass und eben von dem Status quo eben auszugehen, zu sagen, okay, die jungen Menschen an sich, die sind in 60 Jahren genauso wie wir jetzt, das ist halt einfach Bullshit, das funktioniert halt nicht. Weil sich eben die Realität einfach mal, die Wahrnehmungsrealität einfach mal komplett ändert. Eben durch Technik, eben durch Umstände. Ich meine, wer weiß, ob wir jetzt irgendwie nächstes Jahr irgendwie einen großen Weltkrieg haben und dann wird in 60 oder 40 Jahren irgendwie die Welt ganz anders aussehen, weil die Leute einfach mal ganz andere Sorgen haben. Ne?
Also der Oberlehrer Big Macintosh möchte, dass wir jetzt die Stifte weglegen. Die Klassenarbeitszeit ist vorbei und unseren Gedanken noch zu Ende führen.
Die Klausurzeit ist beendet.
Ja. Man merkt, du machst
jetzt so. Wenn wir so langsam die Klassenzimmer verlassen, kommt so langsam der Hausmeister rein und macht sauber. Und was hatte der Hausmeister für uns heute mit?
Ja, grüß Gott. Kurz wieder
Servus.
Durchwegen, nackt aufwischen.
Nein. Wir haben jetzt Webcam, nicht nackt aufwischen.
Ja, das sehen aber, das sehen ja zum Glück unsere Hörer nicht.
Ja, aber die hören meine Schreie.
Niemand hört deine Schreie. Ich schneide dir
raus. Im Weltall hört dich niemand schreien.
Im Weltall hört dich niemand stöhnen. Ja, Hausmeister rein das Übliche. Also es läuft dir noch mal dran zur Erinnerung. Es läuft noch unsere Rettet die Quasselstrippen-Aktion. Wer einen Zehner locker machen kann, der darf sich dort beteiligen.
Wenn die Plätschbank in dem Kasten klingt, die Quasselstrippen aus dem Feuer springt.
Genau.
Der Herr Martinsen aus dem
Feuer springt. Wir haben Flatter. Wir haben auch einen Blog, wo man kommentieren kann. Da haben wir schon das ein oder andere Kommentar bekommen. Vielleicht unter dieser Folge bietet es sich an, dass man vielleicht was zu Feminismus schreibt. Da haben wir nicht alle die gleiche Meinung.
Außer ihr seid Idioten, dann könnt ihr eure Meinung gerne für euch behalten.
Oh, nö, die ist auch die Idiotenmeinung, die wird halt einfach nicht veröffentlicht. aber ich lese sie dann und werde dann auch entsprechende Repliken verfassen, also könnt ihr euch sicher sein.
Kannst ja an uns dann wenigstens weiterleiten, dass wir auch noch was zu lachen haben.
Ja. Ja. Du hast also dieses eiserne Besen-Add-on, das Helge geschrieben hat, schon installiert.
Ich würde nur sagen, es ist mehr so ein Stahlwolle-Besen, also er ist noch etwas sanfter.
Okay.
Aber
ist auch nur ein Haken schon WordPress, also.
Ja. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr live zugehört habt, herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Schreibt auch mal drunter, ob das öfters machen sollen. Also wenn ihr auch jetzt das souverän hört und gedacht habt, ach, da hätte ich gern live zugehört im Chat, was auch heute sehr lustig. Also wir haben gelernt, was ein Bierteig ist. Wenn ihr fragt, was ein Bierteig ist, selber schuld ist, er hätte in den Chat kommen können. Und ja, danke fürs Zuhören und wir sprechen uns beim nächsten Mal.
Wir sprechen uns noch, Freundchen.
Genau. Und jetzt abschalten.